5%
of the house.
Same procedure as every year, James.
Hallelujah. 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 Hallelujah.
Herzlich willkommen zum großen Soziopod-Jahresrückblick auf das Jahr 2014, dem vernünftigen Jahresrückblick, so hoffen wir. Ich begrüße, wie immer, recht herzlich meinen Kompagnon Dr. Nils Krögel.
Guten Abend. Ich bin zu lange in Mainz, ich habe schon dieses Mainzelmännchen.
Ah, guten Abend. Deswegen trägst du diese Zipfel mit.
Genau, und den Blaumann.
Bist du eher Ted oder Edi?
Teil haben so Namen, ne? Ja. Ich weiß nicht, einer von denen bin ich so geworden.
Ted ist der mit der Brille, glaube ich.
Ja, dann bin ich der. Ich habe ja auch eine Brille.
Ist ja auch, glaube ich, der Schlauste, der meinst du bin ich.
Ja. Passt ja dann. Okay. Ja, ich begrüße meinen Kompagnon Patrick Breidenbach.
Hallo.
Wenn ich das Mainzelmännchen bin, dann bist du Otto.
Otto.
Kennst du noch Otto?
Wer ist Otto?
Die Fernsehröhre? Die war ganz
Fernsehröhre.
Kennst du nicht mehr? Das war auch so ein...
Das klingt so nach 40er Jahren.
Ja, 40er nicht, aber 80er, 90er. Also bis die früh 90er gab es ein Otto.
Wo der denn?
In den Werbung.
Sender?
Ja, ARD.
In Hessen?
Mhm. Da gibt es vielleicht nur
in Hessen. Ja, das gibt es nur in Hessen wahrscheinlich.
Stimmt. Das war so eine Fernsehröhre, die immer auch so Sketche zwischen den Werbespots gemacht hat. So wie die Mainzelmännchen halt auch. Nur das war Otto die Fernsehröhre.
Ja, bei uns in Nordrhein-Westfalen war das Ute, Schnute, Kasimir.
War das das Pferd und der Affe?
Nee. Das war in Baden-Württemberg.
Okay, und wer war das
bei Äffle. Pferdle und das Äffle.
Genau, die kenne ich auch. Aber wer war das bei euch?
Ute, Schnute, Kasimir.
Was war das?
Ja, auch so Zeichentrick-Figuren irgendwie. Ja. Auch so ähnlich wie die Mainzelmännchen halt.
Ja.
Weiß gar nicht. Es gab im Osten das Sandmännchen, aber da gab es ja gar keine Werbung.
Da gab es jetzt nicht diese Werbung in dem Sinne.
In unserer Zeit, der Kindheit.
Ja, womit wir beim Thema wären.
Ja, was denn?
Weiß ich nicht.
Fernsehen,
genau.
Ja, eigentlich ist es schon fast das Thema. Also wir haben uns lange überlegt, was machen wir eigentlich in dem Jahresrückblick? Gehen wir jetzt sozusagen die Monate durch und quatschen darüber? Wir haben ja auch unsere Hörerinnen und Hörer auf Facebook befragt, was man so machen kann. Da kamen ja viele gute Vorschläge, wo wir zum Teil aber dann gesagt haben, darüber können wir ja eigentlich gar nichts sagen. Also wir würden natürlich gerne was zu Peter Sloterdijk machen, aber dazu müssten wir Peter Sloterdijk nicht nur lesen, sondern auch verstehen.
Ja.
Wir hatten übrigens ja Peter Sloterdijk mal angefragt, ob er nicht mal mit dem Soziopod ein Gespräch machen wollte. Hatte aber leider keine Zeit dafür. Von daher... So einen Themenvorschlag wie Sloterdijk können wir halt einfach schlecht behandeln im Moment. Ja. So.
Aber vielleicht können die Fans ja dem Sloterdijk schreiben, dass er doch nochmal zu uns kommen soll. So zu 100.000-fach.
Genau, Faxlawine.
Genau.
Ich glaube, das ist eher so ein Faxleser.
Faxleser, okay. Faxlawine. Mhm. Und dann kommt er vielleicht hier doch mal zu uns in die Sendung.
Ja, oder er verklagt uns dann.
Ja, okay. Also, dann lassen wir es jetzt dann vielleicht doch nicht aufrufen. Ja, Sloterdijk. Was ich halt interessant finde, vielleicht ganz vorab mal, diese ganz häufige Anfrage nach Transhumanismus.
Ja.
Da habe ich jetzt einen interessanten Film gesehen mit Johnny Depp. Transzendenz hieß der.
Ja.
Das fällt mir jetzt gerade so ein, weil ich den kürzlich auf DVD gesehen habe während einer Zugfahrt.
Ja.
Und da geht es auch um Transhumanismus. Da ist es so, dass jemand seinen Geist einspeist in einen Riesencomputer und dort dann tatsächlich weiterlebt, obwohl der Körper an Krebs gestorben ist.
Ja.
Das ist das einzig Interessante an dem Film, weil der dann ganz blöd ausgeht. Ja, der wird dann relativ schnell langweilig, der Film. Aber diese Grundidee wird da verarbeitet. Also von daher war dieser Film zumindest, was diese Grundidee der Transhumanität, also dieses Weiterleben des Geistes in Computern angeht, das hat der tatsächlich thematisiert. Das fällt mir jetzt gerade so ein.
Ja.
Aber viel kann man jetzt dazu auch nicht sagen, weil der Film das relativ dünn dann gemacht hat. Also die grundlegenden Probleme wurden dann gar nicht mehr gestellt.
Ja, also ich habe mich ja im Laufe des letzten Jahres so ein bisschen mit dem Thema auch befasst. Mhm. Vor allen Dingen mit deren Vorreiter, nämlich Ray Kurzweil, der ja so als Galionsfigur für den Transhumanismus installiert ist oder sich gibt. Und da gibt es eine sehr empfehlenswerte Dokumentation, The Transcendent Man. Mhm. Und zwar ist das eine Doku über Ray Kurzweil. Und falls die Hörerinnen und Hörer nicht wissen, wer Ray Kurzweil ist, das ist also ein, wie soll man sagen, momentan arbeitet er als so Innovations-Aushängeschild bei Google, war vorher IT-Spezialist und Unternehmer, hat auch viele Erfindungen und Patente auf den Weg gebracht, also auch ein sehr reicher, einflussreicher, technischer Unternehmer, und der hat sich selber zum Ziel tatsächlich gesetzt, den Tod zu überwinden.
Ja.
Und das ist ja so mit diese einer der Kernideen des Transhumanismus. Vielleicht muss man das nochmal kurz definieren, was Transhumanismus ist. Da geht es ja so, das erinnert mich immer so ein bisschen an Nietzsche, diesen Übermenschen. Mhm. Vielleicht kannst du dazu noch mehr zu Nietzsche zum Beispiel sagen, und dann kann ich sozusagen da fortsetzen.
Okay,
was war so die Idee von Nietzsche, die er da hatte?
Also Nietzsche hat einen ganz wichtigen Satz geprägt. Der Mensch ist ein Seil, gespannt zwischen Tier und Übermensch. So einer der Aphorismen Nietzsches. Es steht in dem Buch Also sprach Zarathustra. Nietzsche hatte die Idee, dass der Mensch auf einer Entwicklungsstufe ist im Moment, die aber nicht sein Ende bedeutet, sondern dass er auf dem Weg ist, mehr zu werden als der Mensch selbst. Also durch die Überwindung von Religion, durch die Überwindung von Moral, wird der Mensch zu einem Übermenschen, der vollkommen autonom ist, der sich selbst Gesetze gibt, der jenseits von Gut und Böse steht. Nietzsche beschreibt es dann so poetisch, dass die Sterne sich sogar um ihn drehen werden. Ja, also sozusagen eine übermenschliche Figur, der dann eigentlich auch auf alles verzichtet, was über ihm steht. Also Gott, Transzendenzen, Metaphysik, alles das verschwindet, weil der Mensch selbst das wird. Das ist so eine Idee, die auch sehr kritisch diskutiert worden ist. Viele sagen, dass die Nazis das aufgenommen hätten in ihr rassistisches Weltbild. Ich bin da sehr skeptisch, ob Nietzsche nicht noch viel mehr ist als das, was die Nazis daraus gemacht haben. Aber zumindest diese Idee kommt bei Nietzsche vor.
Und da würde ich sagen, setzt nahtlos eigentlich die Idee des Transhumanismus tatsächlich an, nämlich Ausgangslage ist sozusagen ein mangelhafter Mensch mit Schwächen.
Ja.
Und diese Schwächen gleiche ich nicht nur aus, sondern ich mache eine rasante Weiterentwicklung dessen, und zwar mit technischen Hilfsmitteln. Da gibt es dann verschiedene Konzepte, wie beispielsweise Cyborg-Konzept. Cyborg ist nichts anderes wie Mischung aus Mensch und Maschine. Im Gegensatz zu Androiden oder Roboter oder wie auch immer, die reine Maschinen sind.
Ist das dann wie bei Simpsons, wo dann der Kopf in so einem Glas ist und unten drunter so ein Roboterkörper? Das wäre es. So.
Ja, also.
Kennst du das bei den Simpsons?
Ja, klar. Nee, Futurama ist es.
Oder Futurama? Ja, genau, bei Futurama.
Genau, wo die Beastie Boys und
ja,
so.
Genau. Ich schweife ab hier.
Also da geht es, bei Cyborgs geht es sozusagen darum, den mangelhaften biologischen Organismus so maschinell zu tunen, dass sozusagen ein Superwesen daraus entsteht. Wir sind ja im Grunde genommen schon sowas wie Cyborgs.
Ja.
Also du trägst eine Brille, das ist jetzt nicht direkt mit dir verwachsen, aber auch das hat schon sozusagen die Grundzüge von Cyborg-artigen. Und da geht die Entwicklung ja weiter, da wo vielen Menschen ja wirklich weitergeholfen werden, also beispielsweise diese Sachen wie Sprachcomputer, also dass Leute wie Stephen Hawking darüber überhaupt kommunizieren können, ist ja ein riesiger Schritt in der Menschheit. Wenn Leute wieder laufen können mit Prothesen, wenn sie wieder sehen können durch Technologie und so weiter. Also das, da ist so der Kern drin, Mangelhaftes auszugleichen und in Stärke zu verwandeln.
Hybride.
So, genau.
Ja.
Also da geht so eine Strömung hin. Die andere Strömung geht so ein bisschen in Richtung künstliche Intelligenz. Mhm. Also das wäre dann eher so dieser Algorithmen-Software-Bereich. Das, was wir ja gerade im Handel sehr stark erleben und auch auf diesen Plattformen, sozialen Netzwerken, die ja alle über Algorithmen funktionieren. Also das heißt, bei Facebook wäre es jetzt zum Beispiel, es gibt einen Facebook-Algorithmus, der sortiert für mich aus, was für mich wichtig ist, auf Basis meiner Interessen.
Ja.
So, das ist auf der einen Seite nützlich, weil er sozusagen alles ausblendet, was mich vielleicht nicht interessiert. Auf der anderen Seite gerate ich in Gefahr, in so eine Blase zu geraten und nur das angezeigt zu bekommen, was sich innerhalb meines Tellerrandes befindet. Das gibt so eine Filterbubble-Theorie.
Okay.
Hier habe ich es irgendwie stehen vom...
Da ist was.
Ailey...
Filterbubble.
Ailey Pariser. Mhm. Ailey Pariser. Komischer Name eigentlich. Ja. Filterbubble, wie wir im Internet entmündigt werden, der sozusagen die Theorie aufstellt, durch diese Algorithmen, die sich sehr stark an unseren Interessen orientieren, gibt es irgendwann so einen Blaseneffekt. Ja. Das heißt, wenn Google, also Google macht es ja zum Beispiel mit seiner Suche. Du kannst dich ja bei Google einloggen und der merkt sich sozusagen deine Interessen.
Aber nur wenn du dich einloggst?
Der passt sich dann an. Auch wenn du nicht eingeloggt bist, wird es zum Teil dann auch über Cookies. Also man kann eigentlich sagen, dass jede Google-Oberfläche bei jedem Menschen im Grunde genommen anders aussieht, minimal.
Ja, krass. Mhm.
Und das heißt da eigentlich, dass ich ein individuelles Suchergebnis bekomme, basierend auf meinen Interessen. Und das birgt natürlich diese entsprechenden Gefahren mit sich, aber auch eben diesen Nutzen. Mhm. Und ich glaube, das ist so dieses immense Spannungsfeld, was auch in dem Bereich Transhumanismus stattfindet. Zum einen diesen Nutzen für den Menschen, aber wiederum auch die Gefahr des Missbrauchs.
Ja.
Und künstliche Intelligenz, da geht es halt auch zum Beispiel darum, das, was an den Börsen heute passiert. Also dieses Trading von Aktien, das passiert mittlerweile zum Teil maschinell. Mhm. Und zwar in Millisekundenbruchteilen. Mhm. Und da ist halt so einfach die Gefahr, dass der Mensch diese Verantwortung diesen Maschinen abtritt. Mhm. Und die Maschinen sozusagen unkontrolliert oder mangelhaft, mit mangelhaften Algorithmen im großen Schaden anrichten können.
Aber das wäre jetzt weniger Übermensch, das wäre jetzt eher so, Maschine übernimmt den Menschen.
Genau, quasi, aber ne? Das steckt für mich in Transhumanismus über den Menschen hinausgehend quasi mit drin. Also da steckt so die Gefahr drin, Maschinen lösen den Mensch ab. Ja.
Also eigentlich eine Hybris. Also einerseits optimiert es den Menschen, andererseits droht die Ver... ja, die Loslösung vom Menschen und die Eigendynamik, die da drin steckt. Ja. Weil diese Idee des Optimierens von Menschen und dann den Transhumanen zu erschaffen, ist ja eine ziemlich alte Idee. Also sie ist jetzt ja nicht erst durch die neuen digitalen Medien aufgekommen, sondern schon früher. Mhm. Und es ist diese, du hast es ja auch angedeutet, diese Hoffnung nach ewigem Leben, das ist so eine ganz starke Triebkraft dahinter. Ja. Das hat ja schon Feuerbach gesagt. Also Feuerbach war ja, hat im 19. Jahrhundert gelebt, hat das Christentum stark kritisiert, weil er gesagt hat, alle Religionen basieren auf diesen Projektionen. Also das, was ich selbst nicht habe, aber gerne hätte, nämlich Unsterblichkeit, Allmacht, Allwissenheit, projiziere ich auf ein höheres Wesen, das diese Eigenschaften dann hat und das mir wohlgesonnen ist. Ja? Und man könnte sagen, dieser Transhumanismus hat ja auch fast solche Züge. Also man projiziert das, was man selbst nicht hat in seiner körperlichen Form, nämlich Unsterblichkeit, auf ein in Zukunft vielleicht mal existierendes Sein. Ja? Und das sagt wiederum sehr viel über unsere Wünsche aus und über unsere Bedürfnisse und Sehnsüchte. Ja? Von daher ist das erstmal auch in diesem Film, den ich da gesehen habe, eine Projektion. Also wie schön wäre es, wenn wir nicht mehr krank werden würden, wenn unser Körper so optimiert wäre, dass wir wirklich unsterblich sind. Und das sagt etwas über uns aus, nämlich eine uralte Sehnsucht, die immer wieder mal bedient worden ist. Ja.
Genau. Und deswegen finde ich ja eigentlich diese Doku über Ray Kurzweil so faszinierend, weil es im Ende mehr über Ray Kurzweil sagt als über den Transhumanismus. Genau. Also die Motivation von Ray Kurzweil speist sich aus traumatischen Erfahrungen, nämlich dass sein Vater sehr früh gestorben ist, an einem Herzfehler, er selber diesen Herzfehler hat, also selber vor der Bedrohung des Todes steht. Ja. Und jetzt zwei konkrete, pragmatische Ziele verfolgt, nämlich einmal seinen Vater wieder lebendig zu machen.
Ach, das will er auch.
Das will er durch Archive seines Vaters. Also er sammelt alle Informationen, die er über seinen Vater bekommen kann und versucht, die sozusagen in einen Algorithmus einzuspeisen, um ihn virtuell wieder zum Leben zu erwecken. Okay. Und das andere ist, er will selber unsterblich werden. Also er will nicht im ersten Schritt unsterblich werden, sondern im ersten Schritt erstmal seine Krankheit überwinden und älter werden, als es sein Vater war.
Okay.
Diese Bedrohung sozusagen. Also der schluckt dann immens viele Vitaminpräparate und Pipapo. Also man in diese, also dieses echt empfehlenswerte Doku, weil sie wirklich das beleuchtet, was so die persönliche Motivation letztendlich ist. Und dann will er sozusagen ganz konkret den Tod überwinden, noch zu seinen Lebzeiten.
Weil er sozusagen sich einspeisen möchte in einen Computer oder wie weil er auch künstlichen immer, Körper
also
will,
zum
oder?
Einen will er seinen Körper künstlich irgendwie, soweit es geht, am Leben halten. Also Einfluss auf den biologischen Organismus von Gentechnologie über Medizin etc. Mhm. Und aber parallel tatsächlich an dem Gedanken zu arbeiten, den Geist auf eine Hardware zu platzieren, sodass dieser virtuell fortlebt, wie auch immer man sich das vorstellt. Also für mich ist das ja unvorstellbar.
Aber in diesem Film war genau diese zweite Option die entscheidende. Ja. Also sie haben tatsächlich das Bewusstsein irgendwie eingespeist in so einen Hochleistungsrechner. Und das Witzige war, der ging dann online. Und dann hat er das gesamte Netzwerk, das Internet benutzt und hat dann unglaublich viele Algorithmen selbst entwickelt und hat eine Rechenleistung gehabt, die weit den Menschen übersteigt und wurde tatsächlich so ein Übermenschen, der dann auch überall war. Also der hat sich halt überall eingeschaltet, ne, weil überall das Internet ist.
Ja, logisch.
Und er hat überall mit seiner ehemaligen Frau zum Beispiel sprechen können, weil er sozusagen an jedem Ort gleichzeitig sein konnte, so wie das Netz ja auch. Und deshalb ist interessant, weil wirklich diese von unseren Hörerinnen und Hörern dieser Wunsch nach Transhumanismus kam. Wir können das ja nochmal genauer beleuchten, aber ich würde jetzt schon im ersten Schritt sagen, Transhumanismus sagt immer etwas über uns vor allem aus. Mhm. Also was unsere Sehnsüchte sind, was unsere Wünsche sind. Ja. Karl Jaspers zum Beispiel, wenn wir den nochmal nehmen mit Existenz, der würde sagen, dass diese Idee, selbst wenn sie irgendwann mal in Erfüllung gehen würde, die Hölle auf Erden wäre. Mhm. Der hat nämlich gesagt, das ist nur eine Verlängerung des Daseins, aber kein Schritt hin zur Existenz. Also den Tod einfach zu vermeiden, ist nur eine Verlängerung, so zu leben, wie man jetzt lebt. Und das ist keine schöne Aussicht. Das auch nur so als leichten Hinweis, dass die großen Philosophen vor solchen Fantasien immer ein bisschen gewarnt haben, weil die immer mit Untergangsfantasien dann verknüpft wurden.
Absolut, weil das Problem ist ja, dass es all diese negativen Wirkmächte, die es noch rundherum gibt, also man muss sich ja vorstellen, dieser Typ überlegt, wie er sich technologisch unsterblich wird und gleichzeitig hat, keine Ahnung, über die Hälfte der Weltbevölkerung keine Toiletten.
Ja.
Also in so einem globalen Kontext gesehen ist sowas ja eigentlich, also kümmert uns doch mal um diese Basisprobleme.
Genau.
Die müssten wir einfach erstmal tackeln. Also so Probleme wie Hunger, Krankheit etc., bevor wir sozusagen den großen Schritt gehen, um den Tod zu besiegen, sollten wir vielleicht uns eher um das Leiden erstmal kümmern und das vielleicht zu minimieren. Genau. Das ist so das eine.
Ja. Das wäre der andere. So, jetzt legen wir los.
Irgendwas wollte ich dazu noch sagen. Genau, was ja Ray Kurzweil sozusagen voraussagt, ist die sogenannte Singularität.
Ja.
Er sagt also, die Singularität ist nahe. Und er meint damit.
Klingt auch wieder religiös, ne?
Genau, das ist auch extrem. Nah. Also der ist auch extrem, also hat extrem religiöse Züge und auch die Anhänger des Transhumanismus, kann man sagen, obwohl sie sich wahrscheinlich selber als Atheisten sehen.
Macht ja nichts. Ja.
Haben schon sehr, sehr religiöse Züge. Also sie können zum Beispiel auch schlecht dann mit Kritik und so weiter umgehen, weil sie davon überzeugt sind, dass das der Menschheit zugutekommt.
Ja.
So. Auf jeden Fall, Singularität heißt nichts anderes. Er beschreibt es, es gibt eine technologische Weiterentwicklung, die exponentiell verläuft. Also diese berühmte Reiskorn auf dem Schachbrett.
Ja.
Auf jedem Feld verdoppelt sich's und irgendwann bricht das Schachbrett zusammen, weil es so viel ist, wie die Welt gar nicht an Reis zur Verfügung hat. Ja. Und er sagt, das passiert gerade mit Technologieentwicklung. Also wir haben so einen ganz steilen Anstieg und in den nächsten 20 Jahren sind wir technologisch so weit, dass das alles irgendwie miteinander verschmilzt. Und was man, glaube ich, auch momentan feststellen kann, ist so ein bisschen auch diese Verschmelzung von realer Welt und virtueller Welt. Mhm. Also gestern kam eine Meldung, die zum Beispiel davon berichtet hat, dass es Staaten gibt wie Russland oder USA, die Propagandaprogramme entwickeln, wo sie Bots, also Bots sind quasi diese künstlichen Intelligenzen, die im Internet sich in Diskussionen einmischen und dort Text platzieren. Also es sind gar keine Menschen mehr, sondern sie werden sozusagen programmiert mit so Floskeln, um dann in Debatten, in öffentlichen Debatten, auf Foren, auf Zeitungsdingern automatisiert ihre Botschaften daran injizieren. Und das ist für mich so ein Sinnbild für diese Verschmelzung von Maschine und Mensch, weil die Gemeinsamkeit, die diese beiden haben, sind ja Ideen und Gedanken, die formuliert werden. Und ich kann gar nicht mehr unterscheiden, die Person XY, mit der ich mich unterhalte, ist sie tatsächlich real oder nicht.
Ja, witzig. Ja.
Oder beispielsweise, ein anderes Beispiel von einem Kollege von mir an der Hochschule, Der hat eine Kontaktanfrage über so ein LinkedIn-Profil, mhm. also dieses mhm. Professional Network da bekommen. Und es war irgendwie so ein hoher Investmentbanker, den er auch kannte. Mhm. Und der hat ihn irgendwie angeschrieben und das kam ihm irgendwie komisch vor. Und dann stellte sich jemand raus, das war ein gefaktes Profil von diesem Typen, der irgendwie versucht hatte, ihm irgendeine Anlage anzudrehen. Okay. Und er ihn ja kannte, aber ihn vertraute und es war er gar nicht. Und diese Probleme werden in Zukunft einfach zunehmen oder beziehungsweise es muss einem einfach bewusst sein, wenn wir diesen Weg beschreiten, was da auf uns zukommt. Also Transhumanismus
ist ein spannendes Thema.
Ist ein spannendes Thema, kann man vielleicht auch nochmal
nehmen wir vielleicht nochmal auf.
Gesondert vertiefen.
Genau, so, jetzt so. Rückblick.
Rückblick. Naja, das ist für mich schon
ja.
Transhumanismus oder das, was damit zusammenhängt, wäre schon, hat schon viel zu tun, was im letzten Jahr passiert ist.
Ja.
Weil ich würde mal das letzte Jahr 2014, was jetzt wirklich kein besonders schönes Jahr war, kann man nee, vielleicht sagen, nicht stimmt. nur persönlich, sondern eher so geopolitisch.
Ja. Ja, es war vielleicht seitdem der Soziopod existiert, das Jahr, in dem die meisten Konflikte eigentlich global gesehen passiert sind. Zumindest von großen politischen Ereignissen geprägt waren. Ne? Letzte Jahr haben wir uns ja eben nochmal im Vorfeld angeschaut, das war gar nicht so extrem jetzt aufwühlend, wie jetzt das Jahr 2014. Deshalb ist es auch schwierig, über das Jahr 2014 zu reden.
Ja.
Weil es halt so viel wirklich Dramatisches passiert ist und auch wirklich viele Menschen gestorben sind in kriegerischen Konflikten.
Also ich hätte jetzt sozusagen das Jahr 2014 überschrieben mit so verschiedenen Schlagworten, nämlich sowas wie Extremismus, aufkeimend und wirklich wütender Extremismus weltweit. Dann, was ein großes Thema war, war so das Thema Vertrauen und vor allen Dingen Vertrauen in Medien. Stichwort Lügenpresse.
Ja.
Was momentan ja hin und her gereicht wird, selbst von der Presse selber. Und damit natürlich zusammenhängend auch das Thema Propaganda. Also auch da das Beispiel mit diesen Bots passt da voll in das Bild rein. Das sind für mich so die Themen. Also und das sind ganz starke Themen, die uns eigentlich berühren, weil unser Anliegen ist es ja, Bildungsprozesse zu verbreiten.
Mhm.
Und momentan habe ich das Gefühl, Bildungsprozesse werden mehr gebraucht denn je, weil wir uns gerade tatsächlich in so einem ganz merkwürdigen Konglomerat befinden.
Mhm.
Fangen wir doch vielleicht an mit um das vielleicht zu verdeutlichen, um konkrete Ereignisse im letzten Jahr. Und was haben die sozusagen mit diesen drei großen Stichworten gemeinsam? Ich gucke mal hier auf meinen schlauen Zettel. Also Angela Merkel verletzt sich beim Skifahren, ist jetzt natürlich
Transhumanismus, Krücken hat sie bekommen. Und ja, aber interessant auch, eine ganz kleine Fußnote. Ich war gestern auf einer Geburtstagsfeier und eine Freundin von mir hat sich den Arm gebrochen und hat eine Titanplatte hineingeschraubt bekommen und die bleibt jetzt wohl da drin.
Ja. Ja,
die wird nicht mehr entfernt. Auch interessant, das ist ja auch schon so eine hybride
Form,
ne? Dass sozusagen ein Stück Technik im Körper implantiert wird und dort eigentlich bis zum Ende bleibt.
Herzschrittmacher.
Und vielleicht war das ja bei der Frau Merkel auch so, dass sie so eine Platte bekommen hat. Das weiß ich jetzt aber nicht genau. Das ist Spekulation.
Also ich finde es interessant, dass das überhaupt medial
ist. Ich glaube ja eh, dass Angela Merkel schon längst ein Roboter ist. Aber das ist aber eine andere Frage. Nein, Quatsch. Das, nein, natürlich nicht.
Du meinst wegen ihren mechanischen Jubelbewegungen.
Ja, das wirkt schon manchmal sehr roboterhaft. Aber ist ja vielleicht auch nicht das Schlechteste in so einer Welt wie heute.
Also in der, tatsächlich, wenn so wie du sagst, macht dieser Vergleich schon irgendwie Sinn.
Ja.
Also so dieses, wenn man Robotern auch sowas wie Rationalität so ein bisschen und abwägen und immer gucken, was sagen alle anderen. Also ihr wird ja vorgeworfen, sie sei so eine Meinungsumfragenkanzlerin, was ich aber im Prinzip jetzt gar nicht so schlimm. Also ich fände es ja schlimmer, wenn jemand seine Agenda persönlich, wie auch immer, ohne zu horchen.
Ja.
Also unabhängig davon, dass ich jetzt das, was sie politisch macht, jetzt nicht alles natürlich unterstütze, davon mal abgesehen, aber ihren Führungsstil, glaube ich, ist schon sehr rational, sehr kühl, sehr sachlich, zumindest ist sie da bemüht, es zu tun.
Genau,
ob das jetzt immer das Beste ist, weiß ich nicht.
Naja, gut, ich meine, wenn man Deutschlands Situation sieht, kann es zumindest nicht das Schlechteste sein. Das muss man vielleicht schon sagen, wenn man jetzt das letzte Jahr anguckt, wie Deutschland dasteht jetzt alleine. wirtschaftlich und politisch ist es vielleicht nicht das Schlechteste zumindest gewesen.
Zumindest aus der deutschen Perspektive.
Aber zum Beispiel im Vergleich zu unserem letzten Bundeskanzler Gerhard Schröder ist es ja eine ganz andere Art zu regieren. Schröder war ja eher ein sehr leidenschaftlicher Mensch, eher vielleicht ein Bauchmensch.
Buddy.
Oma
mal Flasche Bier.
Genau. Eher so der Genosse, der Bosse. Also eher so ein sehr emotionaler Mensch, sehr impulsiv auch, glaube ich. Und Angela Merkel ist tatsächlich eher das Gegenteil. Ja. Was Vor- und Nachteile hier wiederum hat. Ne?
Definitiv. Aber sie hält sich ja schon sehr lange und hat schon einige.
Also die Hypothese Rationalität versus Emotion und Impulsivität hat sich soweit nicht ganz unbewährt erwiesen, würde der Popper sagen.
Offensichtlich. Weil gewählt wurde sie ja dann doch.
Genau.
So.
Das nur mal das.
Das zur Lobhudelei genau. der Frau Kanzlerin. Ich hoffe, wir sind beim nächsten Empfang eingeladen.
Ja, stimmt. Auch Fördergelder und so wären eine gute Sache.
Nein. Ja, ich finde es ja auch schade, dass es derzeit tatsächlich so Opposition oder so ist schwierig.
Bei großen Koalitionen immer, weil es gibt keine wirkliche starke Opposition. Die Linke ist Oppositionsführer und das ist eine sehr zersplitterte Opposition und keine große Blockopposition, wie es sonst gibt bei anderen Koalitionen. Das ist aber der großen Koalition auch sehr stark geschuldet, weil die decken halt so viel ab. Ne? Das ist immer ein bisschen ein Problem.
Ja.
Also ein Nachteil von großen Koalitionen ist das.
Genau. Dann habe ich hier auf meinem Zettel noch stehen, einen großen Tabubruch in Deutschland, der stattgefunden hat, nämlich ein ehemaliger Fußballnationalspieler, Thomas Hitzlsperger, hat sich geoutet.
Ja.
Als homosexuell.
Ja, ja.
War ja schon wenn man so den Diskurs darum verfolgt hat, gab es so 2 bis 3 Hauptströmungen. Die einen sagen, ja, ist ja jetzt nichts dabei. Ja. Ja. Mhm. So seit Wovereit und Co. und seitdem wir Guido als Ding hatten und so weiter, war das Thema ja eigentlich durch. Viele andere sagen, nee, genau dieses Biotop des Fußballs, was ja sehr männlich
sehr homophob
dominiert ist, homophob, xenophob. Schwul noch
ein Schimpfwort auf dem Platz zum Teil.
Genau, du warst ja mal in
Offenbach. Gut, da war Antisemitismus krass. Da war Juden Schimpfwort. Da wurde einer gefault und der ganze Block schrie Jude. Das fand ich echt erschütternd.
Wann war das?
Das ist schon ein bisschen her. Das ist schon sehr lang her.
Meinst du, es gibt schon?
Weiß ich nicht. Ich hoffe nicht. Das war in den 90er Jahren. Das ist schon ziemlich lang her. Aber da war das. Gut, ich stand jetzt auch mitten in dieser Kurve drin mit einem Kumpel, der Offenbacher Kickers-Fan war. Und plötzlich erstarrten wir beide. Weil ewig viele Leute Jude geschrien haben, als ein Spieler gefault worden ist. Das fand ich echt erschütternd. Ja. Das war schon echt krass. Aber gut, das ist jetzt nicht die Regel bei Fußball, muss man auch sagen.
Nein, aber das bei dem Stichwort Antisemitismus, Homophobie und so weiter, das waren für mich zumindest auch sehr starke wahrgenommene Themen im letzten Jahr. Also Antisemitismus vor allen Dingen im Nahostkonflikt, der wieder extrem aufgebrochen ist.
Ja.
Damit verbunden natürlich so die Frage, kann man Israel kritisieren für das, was tun, oder ist das schon antisemitisch und beziehungsweise das zieht natürlich auch immer antisemitische Ressentiments an. Das habe ich eben im letzten Jahr auch sehr stark beobachtet, dass darüber extrem viel, zumindest auch in den sozialen Medien, diskutiert wurde und auch in den Medien.
Hat sich ja unsere öffentlichen Personen stark gemacht, ne? Der Jakob Augstein zum Beispiel, Günter Grass, das waren ja so Figuren, die dann auch sehr stark kritisiert worden sind wegen anscheinend oder unterstellten antisemitischen Äußerungen. Aber das brennt sofort auf, wenn jemand irgendwie in diese Richtung was sagt, ne? Gegen Israel oder gegen israelische Politik und so, da kommt das sofort in Deutschland
auf. Zum einen kommt das sofort auf, zum anderen nutzen das natürlich aber auch wirklich Menschen mit antisemitischen Haltungen, da jetzt zu sagen, aber jetzt können wir ja mal.
Ja, klar.
Wird man ja wohl noch.
Man wird ja wohl noch sagen dürfen, dass.
Ja.
Das ist ein wunderbarer Spruch.
Genau.
Das hat eine Kollegin von mir gesagt, immer wenn ein Satz so anfängt, man wird hier wohl nochmal sagen dürfen, dass. Ja, da kommt immer was Blödes bei raus. Ja. Also dann ist immer der zweite Teil des Satzes irgendwie bescheuert. Genauso wie man sagt, ich bin kein Nazi. Genau, ich habe nichts gegen Ausländer, aber dann ist immer der zweite Teil ziemlich bescheuert oftmals, ja. Mhm.
Genau, aber ich meine, rhetorisch ist es ja schon so eine Art Schutzmechanismus, weil derjenige, der das jetzt äußert, sofort die Befürchtung hat, ihm wird sozusagen dieser Stempel aufgedrückt und dann kann er im Grunde genommen sagen, was er will. Also man kann das natürlich auch von der anderen Seite betrachten, aber natürlich gibt es eindeutige, also mir ist es immer ganz wichtig und das habe ich auch in einigen Diskussionen immer im Netz verlautbaren lassen, mir ist es wichtig, dass man Aussagen bewertet und nicht den gesamten Mensch, der dahinter steht. Also man muss deutlich zu Menschen sagen können, hör zu, wenn du diesen Spruch reißt, dann ist dieser Spruch antisemitisch.
Natürlich.
Heißt aber in letzter Konsequenz nicht, dass du Antisemit bist, sondern einfach nur diese antisemitische Narrative unhinterfragt benutzt.
Ja, wobei ich es auch immer schwierig finde, wenn Politiker sich hinstellen und faschistoide Sprüche auf ihre Werbeplakate machen und dann in Talkshows sagen, wir haben ja nichts mit diesen Rechtsradikalen zu tun, aber die Werbeplakate von den Parteien sind Originalsprüche, die auf der NPD stehen, die bei Republikanern stehen. Und dann sagt man, ja, aber du kannst jetzt nicht meine Person als rechtsradikal bezeichnen. Und dann, ja, das finde ich auch ein bisschen albern. Also ich möchte jetzt ja keine Partei nennen, aber ich glaube,
Goldlucke.
Genau, also jeder weiß, also das finde ich ganz furchtbar, dass man Wahlplakate macht mit Sprüchen, die original in rechtsradikalen Parteien genauso gedruckt werden. Und dann setzt man sich in Talkshows und sagt, also wir haben ja nichts mit Rechtsradikalismus zu tun. Das finde ich auch ein bisschen albern. Also man muss Verantwortung übernehmen für das, was man sagt und muss natürlich auch mit seiner Person dafür gerade stehen, was man gesagt hat. Und das ist auch wichtig.
Ja, natürlich. Aber das ist ja das, was ich gemeint habe. Also guckt euch die Parolen an, bewertet die Parolen und dann können wir darüber sprechen, wer hat diese Parolen erfunden und was für eine Art Mensch ist das? Und
ja, eben.
Ist es aus einer Dummheit, Ungebildetheit? Ist es aus Populismusgründen, weil ich Macht habe? Also darum geht es mir nochmal hinter diese Dinge zu schauen.
Ja,
und nicht nur auf diese Dinge zu schauen, dagegen anzubrüllen, sondern sich einfach mal wirklich zu fragen, wie entsteht sowas eigentlich? Was ist das Motiv dahinter? Was ist der Zweck? Das ist ja nicht nur immer Dummheit. Das ist Populismus, das ist Machtstreben und so weiter und so fort.
Genau. Gibt's ja auch, wir haben ja zum Beispiel eine Rechtsradikalismus-Folge gemacht im Soziopod, wo wir versucht haben, auch Gründe zu beleuchten, die dahinter stehen, Prozesse zu beleuchten, die dazu führen, dass Menschen rechtsradikal werden. Das als Verweis darauf.
Ja. So, zurück zu
Wo waren wir?
Hitzelsberger.
Hitzelsberger,
Homosexualität. Also wie gesagt, dieses Ambiente des Fußballs ist schon ein Nährboden, wo sowas eben ungewöhnlich ist. Und von daher finde ich das persönlich wichtig und gut, dass das sozusagen passiert ist und da Dinge einfach aufbrechen und hoffentlich anderen Mut machen, da normaler mit umzugehen oder integrierter mit umzugehen.
Absolut.
Von daher, gut. So. Also noch ADAC hat manipuliert.
Ja.
Stichwort Vertrauen.
Das war ganz blöd, weil ich gerade zu der Zeit hatte ich ja noch ein Auto. Ich habe jetzt ja kein Auto mehr. Zu der Zeit hatte ich ein Auto und habe so ewige Lobeshymnen auf den ADAC gesungen, weil die alle zwei Wochen an meinem Auto dran mussten. Weil das war so eine alte Schrottschüssel, dass die ständig kaputt war. Und der ADAC hat immer tapfer nachts bei Regen und Schnee mein Auto repariert. Und dann kam plötzlich dieser Einbruch. Das war für mich persönlich schwierig, weil ich so zufrieden mit diesen Dienstleistungen war vom ADAC.
Ja, ich glaube, da muss man aber auch tatsächlich dann differenzieren.
Ja, klar.
Also ADAC ist nicht ADAC und das Vertrauen ist ja nicht bei den gelben Engeln zerrüttet, sondern bei diesem Wasserkopf an Management, was so auch das Medium des ADAC, da geht es ja eher um diese Zeitschrift.
Genau,
und diese Zeitschrift hat ja diese, vergeben ja immer einen Preis für das sicherste Auto, also sowas, das Beste. Ja. Und das wurde halt sozusagen manipuliert, sprich gekauft von den Autofirmen. Ja. Wer hat am meisten geboten, so ungefähr?
Ja.
Und das schadet aber natürlich der gesamten Marke ADAC. Also da zerbröckelt natürlich das Vertrauen und ADAC hat von Vertrauen gelebt.
Genau, das war ja das Kapital.
Das war so ein bisschen wie Stiftung Warentest.
Genau.
Dass du sagst, okay, wenn der ADAC das sagt, dann muss das so sein und dann vertraue ich.
Unabhängig sind, genau. Das ist sowas, richtig, wie Verbraucherschutz oder so. Ja, daran sieht man aber auch, dass das Management, also die Führungsebene, unglaubliche Verantwortung hat. Ne? Dass sie jetzt nicht irgendetwas macht, was den gesamten Verein in Misskredit bringt. Also wenn der einzelne Monteur bei ADAC eine Sache verbockt, dann ist das sein Ding und dann wird das nicht in die Öffentlichkeit getragen. Aber wenn oben sozusagen in der Führungsebene sowas passiert, dann ist das mediale Interesse da und dann leiden auch die Leute darunter, die dafür gar nichts können.
Mhm.
Und das ist eine Frage der Verantwortung in Positionen. Ne?
Und man muss natürlich sehen, das Management, zumindest aus deren Perspektive, wenn man sich versucht, da rein zu versetzen, sie versuchen ja nur, wirtschaftliche Interessen sozusagen umzusetzen. Mhm. Weil wenn niemand Geld gibt, dann können sie kein Geld verdienen, dann können sie sozusagen diese Dienstleistungen hier anbieten. Aber sie überspannen halt den Bogen, indem sie eben eigentlich ihr Kerngeschäft verkaufen.
Ja.
Das ist so das Problem. Genau. Und damit sich selber am Ende schaden. Also es hat kurzfristig viel Geldfluss gebracht und Rendite, aber langfristig hat es natürlich ihr Geschäft beschädigt letztendlich. Dadurch, dass es halt rausgekommen ist. Ich meine, wer weiß, wie viele Jahre das schon so gelaufen ist.
Wahrscheinlich, ja. Was sind wir mal jetzt hier heute eigentlich? Gibt es den jetzt noch oder ist der zerschlagen?
Der ADAC, ja, natürlich gibt es den noch. Ein Management wurde zum Teil ausgetauscht und versuchen jetzt Schadensbegrenzung irgendwie vorzunehmen. Und
heute hört man nichts mehr so, ne? Aber das gibt es noch.
Nö, aber das ist definitiv noch da. Übrigens, ein zweiter Fall der Manipulation ist ja beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk stattgefunden, wo so ein Voting,
okay.
Ich glaube zwei oder so waren da, die NDR war glaube ich noch dabei, im ZDF, die eben so ein Voting von Zuschauern manipuliert haben.
Okay.
Auch da wieder so ein Kennzeichen Vertrauen.
Klar.
Und vielleicht wäre es an der Stelle, wenn wir schon über Vertrauen sprechen, vielleicht nochmal zu gucken, was ist Vertrauen eigentlich?
Ja.
Lieber Nils.
Ja, Vertrauen habe ich als Pädagoge eher jetzt tatsächlich im psychologischen Sinne oft behandelt als Urvertrauen. Der berühmte Erik Erikson, ne, der gesagt hat, wenn Kinder auf die Welt kommen, ist das Zentralste, was sie im Leben hält oder was sie auch ins Leben führt, ist Vertrauen. Also die primäre Bindung zu den Bezugspartnern. Meistens ist das ja die Mutter in unserer Kultur. Und Erikson hat gesagt, Vertrauen, also dieses Urvertrauen, Liebe, Fürsorge, Urvertrauen, ist das, was uns in der Welt hält und ist auch das, was uns die Motivation des Lebens eigentlich gibt. Also Erikson hat gesagt, das ist eigentlich unersetzbar. Also man kann Kinder nicht ohne dieses Vertrauen aufwachsen lassen, weil damit alle Sinnfragen auch verbunden sind. Wo komme ich her? Wo gehe ich hin? Wer bin ich? Diese Identitätsfrage, die Erikson ja dann auch stark gemacht hat, hängt unmittelbar damit zusammen. Denn ich habe nur die Möglichkeit, diese Frage produktiv zu beantworten, wenn ich Vertrauen habe zu mir, zu der Welt, zu anderen Menschen. Und das ist das, was sozusagen der Nährboden für Leben eigentlich ist. So wichtig wie Luft zum Atmen, so wichtig wie Nahrung und Wasser. Ja. Das sagen die Psychologen. Diese Hypothese hat sich übrigens anscheinend ganz gut bewährt, weil auch heute das immer noch in der Psychologie ein ganz starkes Thema ist mit Bindungsforschung, wie die Beziehung ist zwischen Bezugsperson und Kind. Also das scheint tatsächlich elementar wichtig zu sein.
Und ich denke, das ist ja von dem Thema Medien gar nicht so weit weg, weil Medien im Grunde genommen ja auch wieder sowas wie Bezugspersonen in Anführungszeichen sind. Also ein Nachrichtenmensch wie Klaus Kleber ist im Grunde genommen eine Bezugsperson, der wir vertrauen, weil er uns sagt, wie es da draußen in der Welt ist und daraus können wir wiederum Handlungen ableiten oder auch nicht.
Ja.
Aber das sind ja, das muss man sozusagen beachten, dass sozusagen Medien ist nicht, ich habe kein Vertrauen zu Papier, ich habe kein Vertrauen zum Gerät hier vorne, sondern ich habe Vertrauen zu Menschen, die Geschichten erzählen, die berichten. Ja. Die eine Expertise abgeben und letztendlich ist da auch eine Bindung, die stattfindet und die einfach extrem wichtig ist für das eigene Leben, weil es einem Orientierung gibt. Und die Frage, wie habe ich mich in der Gesellschaft sozusagen zu verhalten?
Ja. Man spricht ja auch von so parasozialen Beziehungen, die man zu medialen Persönlichkeiten aufbaut.
Ne? Genau.
Deshalb ist es vielleicht wichtig zu sagen, das höre ich immer wieder, Vertrauen ist keine Hypothese, die man irgendwie falsifizieren könnte. Also man kann keinem Kind nicht beweisen, dass man es liebt. Es gibt natürlich Liebesbeweise, aber die sind ja alle lächerlich, wenn es wirklich darum geht, zu widerlegen oder zu beweisen, dass man vertraut. Also Vertrauen ist eben nicht das, was Niklas Luhmann meint, einfach nur eine Reduktion von Komplexität.
Ist es auch, aber
nur im ganz bestimmten Sinne dann, weil Vertrauen ist eigentlich die Voraussetzung dafür, dass man überhaupt in diese Welt hineingeht, dass man überhaupt Beziehungen aufbaut zu Menschen. Ja? Von daher ist Vertrauen eigentlich nochmal eine sehr viel tiefere Dimension als einfach nur eine Vermutung oder einfach nur eine Idee, die man plötzlich hat, man könnte ja jemandem vertrauen, wir gucken mal, wohin es das führt, so läuft das mit dem Vertrauen nicht. Ja. Sondern Vertrauen ist die Basis dafür, überhaupt auf Menschen zuzugehen, überhaupt in diese Welt hineinzukommen. Das würde Erikson stark machen.
Genau, also wenn wir davon ausgehen, dass Dasein, und dann sind wir wieder so ein bisschen bei Existenz, eigentlich besteht aus ganz vielen verschiedenen Beziehungen von Menschen, dann ist Vertrauen eigentlich sowas wie der Grad der Stabilität einer Beziehung. Mhm. Also wenn man sich so ein bisschen vorstellt, wir sind so mit Fäden verbunden und ich habe ein großes Vertrauen zu dir, dann ist das ein dickes Seil. Mhm. Und jeder Akt, der dazu führt, dass Vertrauen sozusagen missbraucht oder enttäuscht oder gebrochen wird, also bei Vertrauen steckt ja auch nochmal eine Erwartung an den anderen.
Ja.
Also ich habe irgendwie eine Erwartung und du entsprichst nicht der Erwartung, dann enttäuschst du mich und da ist dann immer die große Gefahr, dass Vertrauen sozusagen zerbröckelt.
Genau. Deshalb ist auch Vertrauen, also eine Hypothese kann man ja sagen, ach guck mal hier, ich habe mich geirrt, ist ja interessant. Ne? Wenn man jetzt ein Problem hat wissenschaftlicher Art und man hat eine Hypothese, die wird falsifiziert, dann ist das ja erstmal vielleicht emotional gar nicht so schlimm. Da kann man sagen, ach guck mal hier, es war ganz anders. Aber bei Vertrauen ist das nicht so. Wenn Vertrauen gebrochen wird, dann sind die Emotionen natürlich eher negativ. Du hast mich enttäuscht, du hast mich verletzt. Wie konntest du nur? Ja? Das ist nicht einfach eine Hypothese, die wir widerlegt bekommen, sondern es ist ein Vertrauensbruch. Und dieser Bruch hat immer tiefe emotionale Folgen. Und das ist, deshalb ist es keine Vermutung, wo man sagen kann, ach guck mal hier, ich habe mich geirrt, du liebst mich ja gar nicht. Na ja, gut, aber so läuft das nicht. Ja. Ja. So ist es in unseren Beziehungen nicht.
Also das heißt, Vertrauen ist eine hochemotionale Angelegenheit.
Absolut. Eigentlich. Ja, es ist eigentlich genau die emotionale Angelegenheit schlechthin. Erstmal für Kinder zum Beispiel, für Babys, das ist das Element hier. Ja.
Spannend ist es natürlich so aus meiner Sicht der Medien, so die Frage tatsächlich mit diesen parasozialen Beziehungen. Weil es gibt ja ganz viele Menschen, die haben, keine Ahnung, 500.000 Kontakte auf Facebook, die sie täglich lesen. Und wo ja sowas wie ein Anschein einer Vertrauensbeziehung, wo aber auch sofort extrem porös ist.
Ja, klar.
Weil sobald es an ein Thema geht, was einen persönlich berührt, und da gab es ja im letzten Jahr genug von Extremismus bis Pipapo, dass das sofort auch wieder in sich zusammenfällt. Also irgendwie hat es diesen Reiz, dass man sehr schnell Vertrauen zu jemandem über diese Medien, weil man sehr stark in der Interaktivität ist, aber auch sehr brüchig und instabil wiederum ist und man sehr schnell enttäuscht ist von vielen, weil man meint, man kennt den gegenüber und plötzlich äußert er sich zu irgendeiner Angelegenheit und denkt, oh Gottes Willen, dem kann ich ja eigentlich gar nicht trauen.
So.
Und natürlich Manipulation, kann man vielleicht sagen, ist so das stärkste Gift, um Vertrauen einfach zu zersetzen.
So ist es auf politischer Ebene auch Korruption. Das ist natürlich extrem giftig für Vertrauen, ne? Wenn man weiß, also die sind nicht ehrlich, sondern sind geschmiert, wie siehe ADAC oder so, das Vertrauensbruch. Aber auf politischer Ebene ist Korruption zum Beispiel Gift für Vertrauen in Regierungen auch, in Politiker, in politische Systeme und Abläufe.
Ja. Und das Interessante ist, eigentlich tritt es so eine Spirale auch los. Also was man ja derzeit auch beobachten kann, ist so ja dieses Stichwort Lügenpresse. Mhm. Übrigens ein Begriff aus dem Nationalsozialismus. Okay. Darf man auch nicht vergessen, dass der sozusagen oft von den Nazis verwendet wurde. Klassisches Vokabular von Goebbels und Co. Okay. Dass dort zum einen tatsächlich diese Vertrauensbrüche auf Seiten der Medien stattfinden oder stattgefunden haben. Stichwort sowas Banales wie so ein Voting. Ja, das war völlig banal, weil da ging es um kein wichtiges Weltgeschehen, sondern wer sind jetzt die einflussreichsten Frauen in was auch immer. Für viele ist es natürlich dramatisch. Aber das ist sozusagen ein selbstverschuldeter Vertrauensbruch, was dann aber dazu führt, dass es sozusagen diese medienkritischen und zum Teil Leute, die so in Verschwörungstheorien und sagen, die ganzen Medien sind ja nur gelenkt von einer Interessensgemeinschaft, dass das natürlich automatisch Futter ist für diejenigen und ihre Argumente. Und ihre Argumente, die sie dann streuen, wiederum dazu führen, dass das Vertrauen zu den Medien gebrochen wird. Also das stelle ich mir wie so ein Feedback-Schleife vor, wie so ein Kreislauf. Also die einen füttern die anderen und die anderen füttern sozusagen wieder die einen. Und das hat man im letzten Jahr, glaube ich, massiv zumindest den Eindruck gehabt, dass das irgendwie so passiert. Zuletzt ja im Dezember die Geschichte mit diesem RTL-Reporter in Dresden auf der Pegida-Demonstration, der ja ein Interview der ARD gegeben hat, sich nicht als RTL-Reporter ausgewiesen hat. und so getan hat, als ob er Pegida-Anhänger wäre und das gespielt hat.
Ja.
Und das ist natürlich kein besonders geschickter
Vorgang. Na gut, ich meine, es ist halt dieser investigative Journalismus. Ne? Man könnte sagen Wallraffen. Also man tut so, als ob man Teil dieser Sache ist und dann von innen heraus Informationen zu bekommen, die man sonst nicht kriegen würde. Von daher ist das jetzt auch kein neues Ding.
Nein, aber natürlich die Tatsache, dem NDR,
ja, für den
NDR einen Sympathisanten blöd, vorzuspielen, ja, der blöd, ich ja. nicht bin, ja, ist für jemanden, der auch beim NDR gearbeitet hat, ja. ein No-Go als Journalist. Da kann man das sagen, dazu, ich bin hier undercover unterwegs, da ist ja erstmal, auch das könnte man kritisch
ja.
beäugen, aber in dem Moment nicht zu offenbaren und sagen, Mensch, ich kann euch gar kein Interview geben, weil ich bin ja hier nur spielender Mitläufer, ist natürlich totaler. Ja. Ich meine, er wurde dann auch gefeuert und so weiter, aber okay. hat sich davon nichts erzählt. Ist ja in Ordnung. So, zurück zu den Ereignissen. Relativ am Anfang des Jahres ging es ja schon los mit der Ukraine-Krise.
Ja.
Auch so ein Thema, was relativ unüberschaubar zu sein scheint. Also es gibt sehr divergierende Ansichten dazu. Ich selber habe mich damit jetzt nicht so intensiv befasst, als dass ich wirklich dazu was sagen könnte. Und bevor ich irgendwie was Blödes sage, sage ich dazu nichts. Nein, also was man vielleicht aus der Metaebene sagen kann, ist tatsächlich, es gibt offenbar verschiedene Interessen innerhalb des Landes, außerhalb des Landes, drumherum. Und momentan ist so diese Säbelrassel, Phase, die eine Seite setzt Russland unter Druck mit Wirtschaftssanktionen, auf der anderen Seite hat Russland die Krim wieder besetzt und erobert. Ukraine ist selber auch, so, zumindest erscheint es so, ein bisschen gespalten.
Ja.
Und man hat so das Gefühl, man ist wieder so in die 80er, 70er Jahre zurückgeworfen, in Zeiten des Kalten Krieges, wo man eben zwei klare Blöcke hat.
Ja.
Die gegenseitig jetzt irgendwie mit dem Kopf gegeneinander donnern wollen.
Ja, das Erstaunliche ist, dass man nicht gedacht hat, dass so ein Konflikt nochmal aufbrechen kann. Also, dass es zu so einem Konflikt nochmal kommt. Man war jetzt ja eher gewöhnt an Konflikte mit Splittergruppen, Terrorismus beispielsweise. Das war ja so in den letzten Jahrzehnten, eigentlich im letzten Jahrzehnt so das Thema schlechthin, dass es jetzt wieder zu so einem bilateralen Konflikt kommt. Also, dass ein Land, ein Staat gewissermaßen in so eine ganz starke Konflikthaltung gerät, das hätte man jetzt nicht gedacht. Also man hätte nicht gedacht, dass mit Russland jetzt nochmal so ein Verhältnis plötzlich entsteht. Das war schon erschütternd eigentlich, erschreckend.
Weil ja tatsächlich die Beziehungen auf diplomatischer Ebene in der Zwischenzeit sehr gut war. Ich habe ja eine These, die da sagt, dass beispielsweise diese gesamte WikiLeaks, also diese ganzen Cables zum einen, diese geheime Kommunikation der Botschaften über andere Länder und auch die NSA-Affäre mit irgendwie dazu beigetragen hat, dass auch wiederum, da geht es wieder um Vertrauen, ein diplomatisches Vertrauen zwischen den Staatsführern dieser Länder, dass das brüchig wurde, indem öffentlich sichtbar wurde, was die anderen über den anderen wirklich denken. Und das war vorher ja sozusagen aus der Öffentlichkeit und damit auch aus dem Bewusstsein des Partners sehr ausgeblendet. Also man hatte sich ja immer getroffen, war auf einer sehr sachlichen Ebene, hat sich immer freundlich begegnet, aber im Hintergrund hat jeder über den anderen so gelästert. Und der eine hat den anderen kontrolliert. Und man ging aber eigentlich davon aus, man ist jetzt auf einer anderen Beziehungsebene, wo das eben nicht mehr nötig ist, dass Geheimdienste sich gegenseitig ausspionieren und da Dinge versuchen und so weiter und so fort. Also auch da ist sowas wie ein Vertrauensbruch irgendwie so ein bisschen sichtbar geworden. Ja, offenbar auch Erwartungen, die Russland hatte an den Rest der Welt, die nicht erfüllt wurden und umgekehrt halt eben auch. Weil beide setzen sich ja in bestimmten Themen immer wieder unter Druck. Also Russland ist immer so das Thema Menschenrechte. Was sozusagen im Westen immer sehr wichtig ist. Und solche Dinge. Also
ja, ich finde auch diese, was jetzt am Anfang des Jahres, gab es ja erstmal nur diese Revolution auf dem Maidan, also dieser Versuch, neue politische Verhältnisse herzustellen. Und da scheint das zu stimmen, was ein Kollege von mir neulich mal oder letztes Jahr gesagt hat, dass Revolutionen heute ein schlechtes Mittel sind, um wirklich politisch langfristig positive Veränderungen herzustellen. Das hat man in Ägypten gesehen. Das hat man auch in anderen Teilen der Welt gesehen, dass Revolutionen sehr ungeeignet sind, um wirklich langfristig eine positive Veränderung herbeizuführen. Das klingt zynisch, weil die Menschen wollen natürlich Demokratie, sie wollen das, was wir haben, Freiheit. Aber dieser Weg der Revolution ist anscheinend ein sehr problematischer, heute, in unserer heutigen Zeit.
Naja, es ist halt die Frage, wann brauche ich eine Revolution? Also eine Revolution findet ja immer dann statt, wenn sozusagen ein unerträglicher Zustand da ist, wo man das Gefühl hat, der Ohnmacht gegen die Macht.
Ja.
Und es gibt keine demokratischen Strukturen.
Ja.
Also es ist ja die Frage, ob allein diese Demonstration eine Revolution tatsächlich war.
Ja,
weil es war ja kein, das war ja ein demokratischer Akt, sondern es war ja eine Stimme des Volkes, was sich da geäußert hat.
Zumal du auch die vom Maidan jetzt nicht vergleichen kann mit Ägypten und so. Das sind ganz andere Formen. Nur, ja, klar.
Also Revolution ist für mich schon sowas, wenn ein Staat sowas wie eine Herrschaft abgelöst
mit
wird.
Gewalt auch
mit Gewalt zum
Und das ist ein Problem, weil diese Revolutionen fressen immer ihre Kinder.
In der Regel ist das so immer der Fall gewesen.
Genau.
So, weil dann würde Foucault wieder sagen, im Grunde genommen ist es immer eine Frage der Macht.
Genau.
Und der Machtverteilung
und
so weiter. Und je einseitiger diese Machtbeziehung, desto höher die Wahrscheinlichkeit einer Revolution.
Ja.
Aber auch desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass das dann ins Gegenteil umschlägt.
Ja. Also bei diesen Revolutionen ist das wohl so,
Gut. Diese Krise hat uns natürlich das ganze Jahr dann über beschäftigt, bis heute. Und was man eben auch feststellen kann, es ist ein Zusammenhang damit, ein großer Propagandakrieg, auch ein Krieg der Informationen, der Informationshoheit.
Ja.
Auch das ist interessant. Auch interessant jetzt der Zeitpunkt mit diesem Start des russischen Fernsehsenders auf Deutsch, der plötzlich eine Plattform bietet für Meinungsbilder, die wir normalerweise als Demokraten so ein bisschen wegschieben. Also da kommen Menschen zu Wort, wo viele eher sagen, denen sollte man keine Bühne bieten. Das finde ich also interessant, diese Dynamiken, die auch medial informationsmäßig stattfinden und dass es eher ein Informationskrieg momentan noch ist, was ja auch Teil eines Kalten Krieges ist, aber eben durch diese sozialen Netzwerke und die Dynamik damit umso mehr, als es vorher vielleicht der Fall war.
Ja.
Das sozusagen so am Anfang des Jahres. Interessanterweise auch da die Winterolympiade, die zu diesem Zeitpunkt ja stattgefunden hat, wo man auch schon Befürchtungen hatte. Auch das ja als Inszenierung eines. Also Olympiaden waren ja schon immer so ein bisschen Werkzeug.
Ja, aber man dachte auch da heute nicht mehr so stark. Also dass das jetzt so wieder hochkam mit diesen Olympia. Wer hat sich eigentlich noch für Olympia interessiert? Nicht mehr viele Leute, finde ich. Also es war jetzt auch gerade die Winterolympiade. Das waren noch alles Dinge aus den 80er Jahren, dass die groß waren und man saß mit der Familie vom Fernseher, hat Olympia geguckt. Also ich glaube, das gibt's doch heute gar nicht mehr. Und das ist so überraschend, dass diese alten Formen plötzlich wieder kommen. Also es gibt wieder Machtdemonstrationen, nationale Machtdemonstrationen, es gibt wieder so alte Symbole, die plötzlich wieder hochkommen, wie Olympia oder wie andere Symbole, die man eigentlich schon gedacht hat, das wäre von vorgestern, aber scheint gar nicht unbedingt so zu sein. Also sieht man auch, dass unsere Perspektive auch nicht immer die ist der anderen anscheinend.
Nee,
ja. Offensichtlich. Vielleicht wird ja irgendwann noch mal was ganz anderes wieder hochkommen, wer weiß. Also es scheint alles wieder auftaubar zu sein.
Dann nochmal Zusammenhang auch als Symptom, was sozusagen daraus entstehen kann durch diese Propaganda-Hin- und Her-Schiebereien, ist ja dieser ominöse Absturz dieser MH370, der einfach mal im Ozean verschwunden ist. Ich glaube, es war jetzt nicht das erste Flugzeug, was irgendwie verschwunden ist. Es sind, glaube ich, ganz viele Schiffe und Flugzeuge unauffindbar. Aber es wurde sofort in diesen Kontext dieses Ukraines-Konflikt gesehen und sofort sind so Verschwörungstheorien darum auch entstanden. Und ich glaube, dass tatsächlich Verschwörungstheorien und die Verbreitung davon auch wiederum ein guter Indikator ist für Vertrauensbruch.
Ja.
Weil nämlich Spekulationslöcher entstehen, die irgendwie gefüllt werden müssen. Und man kein Vertrauen mehr hat zu den Staatsorganen, zu den Medien und dann plötzlich anfängt, selber irgendwie was zusammenzustricken.
Ja, ich glaube halt, also psychologisch kann man schon sagen, das Schlimmste, das haben wir auch neulich intensiv diskutiert zu Hause bei mir. Das Schlimmste, was Menschen haben können, ist Hilflosigkeit. Also nicht zu wissen, was los ist. Also zu sagen, ich bin in einer Situation und weiß nicht, was mich erwartet. Ich weiß nicht, ich kann überhaupt nicht abschätzen, was da passiert. Und dieses Gefühl der Hilflosigkeit ist das Schlimmste, was Menschen eigentlich haben können. Und deshalb suchen Menschen immer sofort einen Ausweg aus der Hilflosigkeit. Und so entstehen dann auch erstmal so ganz wilde Theorien, weil man nicht aushält zu sagen, wir wissen nicht, was es ist. Und deshalb, glaube ich, sind so Verschwörungstheorien sehr schnell auf dem Plan, weil Menschen sozusagen viel lieber irgendwann irgendetwas glauben, weil sie dann wenigstens das Gefühl haben, sie haben diese Hilflosigkeit nicht mehr so stark.
Und sie können ganz klar die Verantwortung irgendjemandem zuschieben.
Ja, oder also zumindest zu sagen, es gibt dann eine Erklärung. Also gibt es einen, und Erklärungen, die leichtesten Erklärungen sind natürlich immer die, es gibt jemanden, der schuld ist. Mhm. Und der hat dann die Verantwortung dafür. Aber ich glaube, dass dieses, wenn wir über Vertrauen sprechen, Erikson würde sagen, das Gegenteil von Vertrauen ist ja Angst, würde er sagen, Urvertrauen versus Angst. Und diese Angst, diese hilflose Angst, ich glaube, das ist das Schlimmste, was Menschen haben können. Und da versuchen sie sofort rauszukommen und sind dann auch bereit, seltsame Theorien zu übernehmen, weil diese Theorien dann wenigstens besser sind als ihre Hilflosigkeit. Mhm. Und so entstehen, glaube ich, deshalb sind auch Verschwörungstheorien oder Ideologien immer präsent, wenn sie auf Hilflosigkeit treffen, werden sie auch sehr schnell auch angenommen zum Teil. Ja.
Unser Lieblingsphilosoph,
ja.
Popper.
Ja.
Karl Popper, habe ich letztens auch wieder so ein Zitat rausgekramt, der ja explizit auch was zum Thema Verschwörungstheorien eben gesagt hat.
Ja.
Nämlich, dass der Mensch dazu neigt, eben die Schuld oder das sehr eindeutig auf einzelne Akteure und so weiter zu lenken. Und er geht ja wirklich sehr weit in der Zeit zurück, also in Platons Zeiten, wo man irgendwie, ich weiß nicht, was waren das, die Trojanischen Kriege, da auch schon so Verschwörungstheorien entwickelt hat, zu sagen, die sind schuld, das.
Genau.
Also das scheint eine Struktur zu sein im Mensch, die sich bis heute fortführt.
Absolut. Genau, und Popper hat ja gesagt, hab Mut zur Hilflosigkeit. Er hat ja gesagt, unsere Theorien der Welt sind unsicher, genauso wie das Leben unsicher ist. Und dieser Schritt hin auch zur Bildung heißt, auch Unsicherheiten aushalten zu müssen. Auch zu sagen, ich weiß es wirklich nicht und ich habe auch im Moment da keine Idee. Ja. Und aber das ist vielleicht manchmal das einzig Ehrliche, was wir machen können.
Ja, meine Schlussfolgerung aus diesem Popper-Zitat war, stärker bei sich selbst zu sein und zu bleiben.
Mhm.
Also sich auf das zu konzentrieren, wo ich wirklich sowas wie Kontrolle drüber habe oder Einflussmöglichkeiten.
Mhm.
Also ich kann jetzt nicht Angela Merkel täglich sagen, wie sie das Land zu regieren hat. Ich habe aber einmal alle 4 Jahre die Möglichkeit, das irgendwie zu äußern. Das ist das in meinem Rahmen sozusagen. Ja. Ich kann eine Demo machen, ich kann eine Initiative machen, ich kann mich irgendwo ehrenamtlich engagieren und so weiter.
Ja.
Aber was, glaube ich, keinen Sinn macht, ist, sich über das große Ganze permanent Gedanken zu machen, was am Ende tatsächlich nicht viel bringt, weil es Hilflosigkeit bleibt. Also man wälzt sich so in dieser Hilflosigkeit.
Schon.
Also lieber bei einem selbst bleiben und gucken, dass man die kleinen Probleme um einen herum, weil wenn das jeder machen würde, könnten ja vielleicht auch in meiner sozialromantischen Vorstellung irgendwann sich die großen Dinge auflösen. Aber gut. Verschwörungstheorie. Oh. So, mal gucken, ob wir sozusagen gleich zu unserem Hauptthema kommen. Denn auch Anfang des Jahres machte eine Organisation von sich reden, die Angst und Schrecken verbreitet. Und auch da haben Medien unglaublich viel dazu beigetragen. Und sie werden zum Teil auch benutzt. Nämlich, ich spreche von ISIS oder IS oder ISIL.
Ja.
Im Grunde genommen die Beschreibung einer Bewegung, islamischer Staat, die das Ziel haben, also die im Moment so in diesem Grenzgebiet Irak, Syrien kämpfen. Und das ist ja sowieso ein explosiver Schauplatz. Also Syrien gebeutelt von jahrelangen Bürgerkriegen, Irak gebeutelt von Hussein-Abgang und den Einmarsch der Amerikaner dort. Plus die Kurden, das Kurden, sagen wir mal, nicht Dilemma, aber die Kurden-Situation,
ja, klar.
Also die so als nicht anerkanntes Volk da trotzdem leben und so zwischen den Stühlen stehen. Und jetzt eben diese islamistische Organisation, die in dieser sowieso schon instabilen Situation ein Gewaltmonopol errichten wollen, so könnte man das auch relativ schon, wertfrei
schon haben,
vom, oder und haben. Zum Teil schon haben, indem zum einen als Ersatz, das bei uns das Grundgesetz ist, würden sie sozusagen die sogenannte Scharia, was auch immer das ist,
ihr Verständnis von
Scharia, etablieren, installieren wollen und dort eben einen Staat errichten wollen, ein Kalifat.
Genau.
Und das auch noch massiv, expansiv ausweiten wollen. Also sie wollen sozusagen dieses gesamte Gebiet Stück für Stück weiter erobern. Sie sind anscheinend sehr gut ausgerüstet. Sie haben gute Geldquellen. Gab ja auch so Vermutungen, wie die sich finanzieren. Teil der Gelder kommt aus Saudi-Arabien. Zudem muss man sagen, diese Bewegung hat auch nochmal was mit einer Strömung innerhalb des Islams zu tun. Also es gibt ja so Schiiten, Sunniten, Wahhabiten.
Ja, klar.
Und das ist eben nur eine Teilströmung, die nochmal, also sogar gegen ihre eigenen Glaubensbrüder sozusagen vorgeht. Was macht das Ganze so gefährlich? Also was steckt da?
Naja, also hinter. Ich habe jetzt, das interessiert mich natürlich schon vor diesem religionssoziologischen Hintergrund, Extremismus und Fundamentalismus. Wir haben ja auch mal eine Folge gemacht über Fundamentalismus. Ne? Und ich habe jetzt nochmal nachgeschaut bei so einem recht bekannten Politologen, Olivier Rohr heißt der. Und der hat auch versucht, schon früh, auch schon nach dem 11. September, also Anfang des Jahrtausends, mal so zu versuchen nachzuzeichnen, was heißt eigentlich religiöser Extremismus. Er spricht auch von Neofundamentalismus in dem Zusammenhang. Und greift genau das auf, was wir jetzt schon andiskutiert haben, nämlich zu sagen, überall dort, wo Hilflosigkeit entsteht, ja, überall da, wo Perspektivlosigkeit entsteht, wo ich auch meine Identitätsfragen nicht mehr behandeln kann, weil ich keine Rahmenbedingungen mehr habe, sind Menschen sehr anfällig oder ist ein großer Nährboden für Extremismus. Und Olivier Rohr würde sagen, dieser islamistische Fundamentalismus oder Neofundamentalismus hat so bestimmte Merkmale, die man sehen kann. Und zwar sagt er, dass so extreme Neofundamentalismen versuchen, die Religion in ihrer Reinform aus allem anderen Kulturellen herauszudestillieren. Also sie sagen, alles, was wir jenseits von religiösen Vollzügen haben oder von jenseits von religiösen Grundvollzügen wie Gebet, wie bestimmte Formen, Rituale in Religion, alles das, was darüber hinausgeht, sind Abweichungen. Das heißt, Neofundamentalismus lehnt jede Form von Literatur zum Beispiel ab. Sie lehnen jede Form von Musik ab. Sie lehnen auch jede Form von Kultur ab, also von Theater, von Film, von Fernsehen natürlich, aber auch so etwas wie Sport, Hobby, Freizeit, also alles das, was wir als Kultur bezeichnen würden, ist für Neofundamentalismen eigentlich ein Zeichen der Verfehlung, also da, wo das Leben sozusagen abgewichen ist vom rechten Weg. Und deshalb zeichnet sich Neofundamentalismus aus durch eine Abkopplung der Religion von Kultur. Also eigentlich machen Fundamentalisten, versuchen Kultur und Religion voneinander zu trennen. Eine ziemlich interessante Bewegung, ja, ziemlich irrwitzig, wenn man das sieht, weil man würde ja sagen, Religion ist ein Teil von Kultur. Aber die sagen, nein, Kultur ist eigentlich eine Verfremdung der Religion. Und versuchen, die Religion von Kultur abzutrennen, das Kulturelle zu zerstören. Und nur noch die religiösen Grundformen oder das, was sie dann als religiöse Grundform bezeichnen, stehen zu lassen. Und deshalb ist dieser Neofundamentalismus in diesen Gebieten, die du jetzt angesprochen hast, so zerstörerisch, weil er nicht nur gewissermaßen fundamentale Strukturen errichtet oder auch Rituale wieder einführt, sondern alles drumherum zerstört. Deshalb gibt es da ja auch viele Tempelanlagen, die zerstört worden sind. Jahrtausende alte kulturelle Artefakte. Menschen werden zum Teil tyrannisiert und terrorisiert, die ein bisschen abweichen von dieser Linie. Und das ist das Gefährliche, dass man gewissermaßen alles, was drumherum liegt, alles, was eingebunden ist in Religion, versucht abzuspalten und zu vernichten. Und das ist sozusagen eine sehr gefährliche Strömung.
Ja. Was ich ja immer sehr schwierig finde, was jetzt natürlich auch immer im Zuge dessen aufpoppt, ist so die These, Religion sei an allem schuld.
Ja.
Wenn es keine Religion gäbe, gäbe es...
Ja, gäbe es was anderes.
Genau, also dann sage ich, naja, wir hatten jetzt schon genug totalitäre Systeme, wo Religion jetzt eigentlich gar keine Rolle, sondern im Gegenteil, man dagegen argumentiert hat und trotzdem ein totalitäres System hatte.
Ja.
Ich glaube, von daher wäre es tatsächlich hilfreich, eher noch eine Schicht drüber zu gucken. Nämlich, was ist denn der Kern? Also was wollen sie denn machen? Sie wollen ein hermetisch abgeriegeltes Herrschaftssystem errichten.
Ja.
Also sprich, ein Staat oder ein, was auch immer, eine Gemeinschaft, die sich hermetisch abriegelt gegenüber Ideen, die ihren Ideen zur Gefahr werden können.
Ja, kann man sagen, genau.
Und natürlich ist Kultur auch sowas wie ein Medium.
Ja, klar.
Also wir haben ja schon in der Vergangenheit über Sozialisierung gesprochen.
Mhm.
Sozialisierung ist alles, was um uns herum stattfindet. Von Architektur, das wären so diese Tempelanlagen. In dieser Architektur steht ja ein kulturelles Gedächtnis. Es steht für etwas. Es hat eine Bedeutung, einen Sinn.
Ja.
Und indem ich das zerstöre, zerstöre ich auch die Ideen und den Sinn und die Bedeutung dessen und raube den Menschen und vor allen Dingen den künftigen Generationen eine kulturelle Prägung, die auch eine Alternative zu dem und dem anbietet. Also diese berühmte Kontamination, wer hat das formuliert?
Peter Berger war das,
ja.
Kontamination, genau. Ja, im Grunde Soziologen wie der Peter Berger oder auch der Olivier Roy würden das auch sagen, versuchen Menschen Identität zu errichten, indem sie sich andocken können an Diskurse oder auch an Narrationen, ja, die in diesen Artefakten verkörpert sind. Architektur zum Beispiel verkörpert ja auch Erfahrungen. Ja, Erfahrung des Schönen, des Anmutigen, des, auch des Machtvollen. Ja.
Filme.
Filme, Musik, ja, sind ja sozusagen Speichermedien für Erfahrungen auch und können Erfahrungen auch herstellen. Und Identität heißt, ich benutze die Kultur, in die ich hineinwachse, wie ein Gegenüber, mit der ich mich auseinandersetzen kann. Und Fundamentalismus und Extremismus versucht gewissermaßen nur eine Facette am Ende übrig zu lassen, mit der ich mich auseinandersetzen kann, nämlich nur die Religion oder das, was dort als Religion bezeichnet wird. Ja. Und das und deshalb ist das genau das Gegenteil von dem, was wir gewissermaßen in westlichen Formen mit Religion machen. Wir versuchen ja Religion eher sozusagen einzubinden oder gewissermaßen flexibel zu halten. Religion hat sich bei uns ganz stark verändert. Und dort wird versucht, fundamental diesen Veränderungen entgegenzuwirken, indem ich das alles, was verändern könnte, zurückdrängen will. Und das ist das Phänomen dieses Neofundamentalismus.
Ja, deswegen wäre es, würde ich eben dazu plädieren, sich nicht nur auf Religion da einzuschießen, sondern wirklich nochmal das dahinter sich anzugucken.
Ja. Wobei ich glaube schon, dass Religionen sehr gefährlich sein können. Vielleicht
ja, definitiv.
Auch gefährlicher als andere Weltanschauungen. Also von daher würde ich auch sozusagen ein bisschen sogar in diese Kerbe hineinstoßen und sagen, Religionen haben ein besonderes Gefährdungspotenzial, weil auch wieder mit Vertrauen hängt es zusammen. Erik Erikson zum Beispiel hat gesagt, dass Religionen, also der Glaube an Gott, ganz nah an das heranreicht, was Kinder mit Urvertrauen empfinden. Also ich habe einen himmlischen Vater, eine himmlische Mutter und kann gewissermaßen so ganz frühkindliche Beziehungserfahrungen dort nochmal revitalisieren.
Mhm.
Und deshalb sind Religionen, so schrecklich das klingt, aber sie sind wunderbare Machtinstrumente, weil sie in die tiefsten Tiefen des Menschen gewissermaßen ansetzen können.
Mhm.
Und wenn ich ein totalitäres System errichten möchte und das verbinde mit dem Heiligen, mit dem Letzten, mit dem Absoluten, dann habe ich natürlich eine unglaubliche Gestaltungskraft und eine Durchschlagskraft für Identitätsbestimmungen. Ja, wenn ich sage, also wir haben jetzt die Wahrheit und die allerletzte Wahrheit und das, du bist Teil dieser Wahrheit, dann hat es natürlich nochmal eine viel stärkere Kraft, als einfach nur zu sagen, wir haben eine Idee, wie wir zusammenleben können oder eine politische Idee. Und deshalb glaube ich schon, Religionen sind deshalb so gefährlich, weil sie halt eben so tiefschürfend in den Menschen hinein wirken können, weil sie auch an dieses Urvertrauen unserer Kindheit andocken können und dort Kräfte mobilisieren können, die andere Weltanschauungen vielleicht nicht so mobilisieren können.
Ja, dennoch würde ich dafür plädieren, da wirklich differenziert drauf zu schauen. Also zum einen ist nicht jede Religion gleich gestrickt.
Ja, klar.
Also ein guter Indikator, finde ich, für Fanatismuspotenzial einer Religion ist beispielsweise, wie stark wollen sie missionieren?
Mhm.
Also es gibt Religionen, die wollen gar nicht missionieren.
Ja.
oder können in dem, zum Beispiel das Judentum, ja, kann nicht missionieren, nee, oder will nicht missionieren, andere überzeugen. Ja. Dann gibt es welche, die das massiv wollen, also ja, dass andere übertreten zu ihrem Glauben. Dann gibt es Religion mit Gottesbegriff, ja, Religion ohne, ja, also Buddhismus. Ja. Also man muss da schon differenzieren, welche religiöse Strömung, will ich mal so, ja, sagen, ist eigentlich anfälliger. Und da gibt es eben so einige Indikatoren, würde ich behaupten. Ja. Eben Art der Aggressivität, wie aggressiv geht man gegenüber, wie offen ist man, welche demokratischen Strukturen hat man innerhalb der Institution errichtet. Ja, also vergleich nur allein mal die katholische Kirche mit der evangelischen. Die evangelische, ja, wirkt zumindest sehr flüssiger, demokratischer, Wandlungsreform, ja, ist ja sozusagen auch als Reformbewegung gestartet, ja, worden. Und die katholische wirkt eher dogmatisch, wobei selbst da, ja, momentan ja extrem viel Umwälzung
anscheinend
stattfindet oder versucht wird oder wie auch immer.
Ja, ich meine, wichtig ist schon zu sagen, dass das, was dort passiert mit dem IS-Phänomen, ja, da sagen ja auch viele Menschen zu Recht, da geht es gar nicht um Religion, ja, ja, da geht es um was anderes. Aber ich würde sagen, dieses Terrorregime, was dort Menschen auch terrorisiert und quält, hat natürlich mit diesen religiösen Formen oder diesen religiösen Inhalten nochmal so eine ganz starke motivierende Kraft hinzugenommen. Ja? Und das meine ich. Also bei Religion geht es immer darum, nicht nur was glaube ich, sondern wie glaube ich. Ja? Also wie lebe ich meinen Glauben? Das ist ja, was verstehe ich unter Mission zum Beispiel? Also auch das hat sich ja ganz stark gewandelt. Ja. Ich glaube aber, dass Religion, wenn man es so ganz strukturell betrachtet, als Möglichkeit an dieses Urvertrauen anknüpfen zu können, sowohl zum Guten wie zum Negativen sehr starke Motivationskräfte entfalten kann. Also wir haben nicht umsonst auch große Sozialreformen durch religiöse Bewegungen auch zustande gebracht. Aber wir haben auch ziemlich viel Terror durch Religion in der Welt. Und das liegt daran, dass Religion zu beidem gewissermaßen sehr stark verwendet werden kann. Und deshalb ist Religion oder auch die Erfahrung des Heiligen, wie wir das in unserer Religionsfolge immer genannt haben, ist vieles, aber sie ist vor allem auch gefährlich. Weil sie gewissermaßen den Menschen in ungeahnte Kräfte hineintreiben kann. Ja, deshalb könnte man fast sagen, Vorsicht mit Religionen, ja, das will ich nicht sagen, aber man muss sich der Wirkmächtigkeit von Religion bewusst sein. Auch wenn es bei uns in der westlichen Gesellschaft vielleicht gar nicht mehr so erfahrbar wird, aber global gesehen hat Religion eine unfassbare Kraft. Ja, immer noch.
Ja, ich glaube, der entscheidende Punkt ist, das Stichwort hast du ja genannt, ist so das Thema Wahrheit.
Ja.
Also wenn der Mensch überzeugt ist, in der und der Anschauung liegt die absolute Wahrheit, und es gibt Menschen, die diese Wahrheit bedrohen, indem sie den Zweifel ziehen und ich dann in Zweifel zur Gewalt bereit bin, dann wird es einfach problematisch.
Ja. Also
wie gesagt, wenn man sich totalitäre Systeme anguckt, es gibt auch andere Weltanschauungen, die sich missbrauchen lassen.
Ja, klar.
Und Religion ist sicherlich eine große, weil sie auch die älteste mit unter ist. Ja. Und wie du sagst, Religion hat sowohl zivilisatorische Fortschritte gebracht, also man muss auch ganz klar sagen, dass aus Religion heraus sowas wie Menschenrechte ja auch formuliert
wurden, zum Teil.
Ja. Auch eine ganz starke kulturelle Basis ist für das, was wir in der säkularisierten Welt, also eine Weiterentwicklung.
Ja.
Und ich denke, das ist eben ganz wichtig, sich das anzuschauen. Mhm. Jetzt findet aber noch ein Phänomen statt im Zuge der ISIS-Problematik, was vielen Angst macht, ist, dass ganz viele junge Menschen jetzt plötzlich darüber wandern, in diese Camps, sich von der ISIS anschließen und im Kampf. Also Leute, die in einer westlichen Zivilisation wie unsere leben, was reitet diese Menschen? Also weil sie haben ja hier
haben wir alles, was wir brauchen.
Eigentlich eine offene Gesellschaft, wo wir als Verfechter der offenen Gesellschaft sagen, das ist doch der Idealzustand. Es könnte besser sein, aber es könnte schlimmer sein. Mhm. Und dennoch fühlen sie sich wie so ein Magnet. Also was vermissen sie in der offenen Gesellschaft?
Schwierig, ganz schwierig zu beantworten. Also es ist wirklich ein Phänomen. Ich meine, es gibt ja diese Untersuchung von Wilhelm Heidmeier zu diesen Radikalisierungsprozessen. Und der hat ja diese berühmte Deinstitutionalisierungsthese oder Desintegrationsthese entwickelt, dass er gesagt, also Menschen, die nicht integriert sind in diese Gesellschaft, die sich als Verlierer fühlen, die auch keine Perspektiven haben, die hilflos sind, könnte man wiederum sagen, die desintegriert sind in unserer Gesellschaft, die sind anfällig, sozusagen sich ziehen zu lassen von solchen einfachen, klaren Ideologien. Ja. Und ich glaube schon, dass bei vielen, die jetzt sich da angesprochen fühlen, vielleicht biografisch auch sowas vorliegt, wie eine Hilflosigkeit oder eine Desintegration. Ja. Das sind jetzt wahrscheinlich auch nicht unbedingt die erfolgreichsten Menschen in unserer Gesellschaft oder die, die am meisten Perspektiven haben. Das sind eher Menschen, die vielleicht auch Diskriminierungserfahrungen hinter sich haben, die auch Benachteiligungserfahrungen hinter sich haben. Und die sind in seltsamer Weise sehr empfänglich für diese Form von Religion. Wobei ich finde, dass diese Desintegrationsthese einiges für sich hat, aber auch nicht wirklich erklären kann, wie es zu dieser Dynamik kommt, weil die ist wirklich extrem komisch. Das Menschen, der Serdan Semuncu hat es ja neulich ganz wunderbar gesagt, dass Deutsche sich als Mohammedaner verkleiden und dann den echten Mohammedanern sagen wollen, wie man als Mohammedaner gar nicht ist. Ja? Das findet er halt total affig, weil er sagt, wie kommt es eigentlich dazu, dass die das so spielen oder sich so verkleiden oder plötzlich so auf diesen Fundamentalismuszug so stark aufspringen. Also es ist schwierig zu erklären. Ja. Es ist was ganz Kurioses, aber es hat natürlich auch schon was Bedrohliches. Ja. Mhm. Dass sie jetzt auch, und was tragisch ist natürlich, dass die jetzt wirklich zum Teil, es sind ja nicht viele, aber die es machen, in Bürgerkriegsgegenden fahren und dort wahrscheinlich posttraumatische Belastungsstörungen erleben müssen, mit denen sie zum Teil gar nicht gerechnet haben, natürlich. Ja, mhm. Es hatte was sehr Tragisches, was sehr, also anscheinend haben wir diese Jugendlichen zum Teil verloren, ja, mhm. wie es aussieht. Und das ist schon extrem furchtbar.
Ja, ich glaube, es hat viel auch mit so fehlender Identität und Orientierung letztendlich zu tun. Also eine, wenn ich sozusagen diese Identität, die ich hier habe, die mir nicht irgendwie gerecht zu werden scheint. Also Integration ist ja, glaube ich, also auch so einer der großen Themen, zumindest auch der letzten 10 Jahre und auch im letzten Jahr wieder sehr stark. Was ist denn Integration? Ja. Also bedeutet Integration, der andere muss sich mir vollständig anpassen, so wie es eben meistens von rechts gefordert wird bis zur Mitte. Also sprich, Stichwort Leitkultur, also es gibt sozusagen eine Leitkultur in einem gewissen Land und der andere hat sich dem 100% anzupassen, sich zu assimilieren. Oder bedeutet Integration, dass auch der andere einen Schritt zugeht und die Kultur des anderen auch in seine Kultur mit aufnimmt. Also sowas wie, wir gehen ja auch, die kulinarische Kulturverbundenheit ist ja zum Beispiel da.
Ja, klar.
Ja? Aber dass zum Beispiel türkische Lieder im deutschen Radio gespielt werden, ist zum Beispiel eher selten der Fall. Und auch da könnte man sich eben die Gedanken machen, was heißt denn Integration tatsächlich? Also, dass es keine Einbahnstraße ist.
Ja, na klar. Ich meine, es gibt ja ganz viele Vorschläge, vor allem von dieser sehr, sehr guten Theologin, Frau Kador, weiß nicht genau, die aus Münster, glaube ich, kommt die. Die hat ja ganz viele Vorschläge gemacht über islamischen Religionsunterricht beispielsweise. Macht das ja auch selbst, auch sehr erfolgreich. Und es gibt natürlich da auch Angebote. Ich meine, ich habe letztes Jahr auch da vielleicht ein bisschen Eigenwerbung mal einen Artikel geschrieben mit einem Kollegen, wo wir ein Interview mit einem Jugendlichen analysiert haben, jungen Erwachsenen, der zeitweise radikal geworden ist. Ein junger Marokkaner, der erzählt hat, dass er an einer bestimmten Stelle seiner Biografie die Religion für sich entdeckt hat. Und er hat sie entdeckt durch Angriffsabwehr. Also er war im Ethikunterricht und plötzlich kam Religionskritik auf von Mitschülern. Und er hat sich in der Rolle gesehen, er musste es verteidigen, seine Religion, den Islam. Und hat dann so eine, das hat so eine unglaubliche Dynamik plötzlich angenommen, hat er gesagt. Er wollte dann nicht nur seine Mitschüler überzeugen von der Richtigkeit seiner Religion, sondern auch seine Eltern. Und ging nach Hause und hat gesagt, also wir leben hier gar nicht islamisch und ihr müsst die Bilder abhängen und so weiter, sonst kommen die Engel nicht und so. Mhm. Und ist in so eine Eigendynamik hineingekommen. Mhm. Also plötzlich war er in so einer Verteidigungshaltung und dann hat er plötzlich gemerkt, das macht etwas mit ihm. Ja, also irgendwie verändert ihn das und es gibt ihm eine grundlegende Antwort auf diese Frage, wer kann ich sein? Mhm. Also ich kann ein Kämpfer meiner Religion sein, ich kann ein Verfechter der Wahrheit sein. Und diese Dynamik hat anscheinend ein unglaubliches identitätsstiftendes Potenzial. Mhm. Und er ist wieder rausgekommen aus dieser radikalen Zeit durch Bekanntschaft und Begegnungen, ja, indem er zum Beispiel in seiner Gemeinde dann gesehen hat, es gibt ganz verschiedene Formen, den Islam zu leben. Es gibt ganz moderate Leute, es gibt Familien, hat auch dann Väter und Mütter kennengelernt mit kleinen Kindern, die für sich den Islam in einer bestimmten Weise interpretieren. Und durch diese Begegnung mit Vielfalt ist er eben auch abgekommen von dieser radikalen Position. Und da kann man sehr schön sehen, wie so eine Radikalisierung dann so sich dynamisiert durch bestimmte Erfahrungen, durch bestimmte Prozesse und dann wiederum durch andere Erfahrungen sich auch wieder abschwächt. Und bei diesen Jugendlichen, die jetzt wirklich in den Krieg ziehen, ist diese Dynamik, glaube ich, wahnsinnig groß und sie kommen da gar nicht mehr raus. Vielleicht ist es so wie eine Sucht. Ja, wir haben ja immer diesen Drogensoziopod gemacht. Also vielleicht ist es wirklich so wie so eine Abhängigkeit von extremen Haltungen, weil nur die mir das Gefühl geben, ich weiß, wer ich bin.
Mhm. Ja, ich glaube, da spielen unheimlich viele Faktoren eine Rolle. Zum einen ist es so dieses Thema Vertrauen in der Richtung, die sagen mir, was richtig ist und was falsch ist. Und das sind eigentlich ganz einfache Regeln, die ich befolgen kann. Die sind niedergeschrieben. Wenn ich mich daran halte, ist es gut. Das ist nicht komplex. Das ist ganz einfach. Und es ist ein ganz einfaches Versprechen. Am Ende wartet für dich die Belohnung im Jenseits. Und bis dahin hast du sozusagen im Diesseits, zu kämpfen und gegen die Ungläubigen. Dann ist es auch sowas tatsächlich wie so eine Macht zur Schaustellung.
Ja.
Also das ist ja maximale Macht, die repräsentieren. Mhm. Also mit immenser körperlicher Gewalt. Das ist so das letzte, der letzte Machtbeweis, nämlich über Leben und Tod zu entscheiden.
Ja.
Und wenn du dann die Frage hast, bin ich dagegen oder dabei, dann denken sie vielleicht oftmals viel mehr, oh, ich werde Teil dieser Macht, weil sie einfach so mächtig und machen kann, was sie will, so ungefähr, im Sinne der eigenen Regeln. Also ich glaube, das sind so diese Kombinationen, die da stattfinden und eben Zugehörigkeit und Ausgrenzung.
Ja.
Also wer sich in diesem Land nicht zugehörig fühlt, fühlt sich da vielleicht und zwar immens zugehörig und hat nicht nur dieses Zugehörigkeitsgefühl, sondern kann sogar die eigene Kränkung, die dieses Ausgegrenztsein in dieser Kultur gebracht hat, projizieren und sich damit so ein Stück weit auch rächen an den Ungläubigen, die einen permanent ausgegrenzt haben, weil man die gesamte Religion des Islams in Frage gestellt hat.
Ja, genau. Das war auch bei dieser Religionslehrerin, Lamia Kador heißt die, glaube ich, wenn ich jetzt den Namen richtig ausspreche, glaube ich. Die war, wo war das? Bei Günter Jauch oder Hard Aber Fair? Einer von diesen.
Mhm.
Und da war irgendwie, hat der Moderator dann gesagt, ja, wie ist denn eigentlich das Verhältnis von den Deutschen und den Muslimen?
Mhm.
Und da hat die Frau Kador gesagt, ich bin auch Deutsche und ich bin Muslime. Also allein schon wieder diese Trennung aufzumachen.
Das damit, ist so wie Juden und Deutsche.
Also, was machen wir eigentlich mit unseren muslimischen Mitbürgern so? Und die hat dann gesagt, also das ist schon Diskriminierung eigentlich, was in der Frage drinsteht, weil ich bin ja Deutsche, ich habe einen deutschen Pass, um Gottes Willen, und ich bin Muslimin. Ja? Also niemand würde auf die Idee kommen zu sagen, was machen die Deutschen eigentlich mit den Christen?
Oder
mit den Katholiken oder mit den Evangelien. Also, aber mit den Muslimen wird das halt gemacht. Und das sind so kleine Zeichen dafür, dass wir da noch nicht sehr weit gekommen sind anscheinend.
Da steckt ja ein immenser Rassismus dahinter.
Ja schon, also das ist schon eine
tiefschürfende... Also es wird so auf Rassismus gedreht, habe ich so das
Gefühl. Ja, und Ethnizismus. Ne? Ja. Es gibt die und wir. Also es gibt immer noch ein Wir und es gibt die anderen.
Ja.
Dass die anderen hier geboren sind und Teil unserer Gesellschaft sind, wird da verdrängt anscheinend. Also es ist seltsam. Es ist komisch, dass das vor allem mit dieser Gruppe immer noch, dass wir da nicht wirklich weiterkommen anscheinend. Das ist seltsam, ja.
Aber im Grunde genommen ist ja das so dieser Kern, dieses Ausgrenzende. Und wenn man so ein bisschen die Medien verfolgt hat im letzten Jahr, war ja immer so dieses Unterschwellige, der Islam ist gefährlich.
Genau, ja.
Islam an sich ist eine Bedrohung, eben nicht nur konzentriert auf diese radikale Bewegung, sondern gleich die Riesenschublade und den kompletten Islam, den es ja in dem Sinne gar nicht gibt, sondern immer nur unterschiedliche Strömungen, Auslegungen, unterschiedliches Verständnis von Islam, wird da so komplett reingepackt.
Ja.
Und damit heizt sich diese Spirale der Ausgrenzung an. Also ich füttere sozusagen die jungen Menschen, die diese Identität suchen und auch in der Religion und plötzlich in eine Ecke gestellt werden. Und dann können sie doch sagen, dann gehe ich doch gleich zu den Terroristen, weil dann ist das wenigstens eine runde Sache.
Genau, also in der Soziologie gibt es auch diese, bei abweichendem Verhalten von Jugendlichen, bei Kriminalität bei Jugendlichen, spricht man von Zug- und Druckfaktoren.
Okay.
Also Druckfaktoren sind Ausgrenzungsfaktoren, also du hast wenig Chancen auf eine gute Arbeit, auf ein Studium, auf eine Ausbildung. Das drückt dich aus der Gesellschaft raus.
Mhm.
Und die Zugfaktoren sind die Angebote der Subkulturen.
Ja.
Also komm zu uns und dann bist du was.
Ja.
Und ich glaube, da ist es ähnlich. Also es gibt Druckfaktoren, die aus der Gesellschaft herauskommen. Und es gibt Zugfaktoren von diesen Gruppen, die sagen, also wir bieten dir diese große Alternative, wo du wirklich das sein kannst, was du wirklich bist. Und wo du dein Potenzial entfalten kannst und so weiter. Und es gibt so diesen Zug und den Druck.
Mhm.
Und das schiebt anscheinend manche Jugendliche dorthin.
Und da sind wir dann wieder bei medialer Wirkung. Diese Zugfaktoren sind natürlich bei ISIS und auch in Deutschland der radikalen Bewegung der Salafisten immens ausgefeilt und auf Jugendliche zugeschnitten. Ja. Also sie sprechen die Sprache der Jugendlichen bewusst, weil sie sozusagen in ihren Reihen rekrutieren und erkannt haben, dass es dieses Identitätsvakuum ist und sie das sozusagen auch mit der eigenen Sprache. Also es gibt einen Rap-Musiker, der plötzlich übertritt und seine Fans damit reinzieht. Genau. Es gibt die Ästhetik dieser ganzen Bewegung, die sozusagen über die sozialen Netzwerke, über YouTube agiert, da, wo sich junge Menschen einfach verstärkt aufhalten. Ja. Das ist eigentlich das Perfide daran. Also zusammengefasst kann man eigentlich sagen, das Phänomen ISIS speist sich aus ganz vielen verschiedenen Dingen und ist tatsächlich ein großer, gefährlicher Magnet für orientierungslose Menschen zum einen. Und der Kern der ISIS vor Ort scheinen ja auch Menschen zu sein, die ja auch extrem traumatisiert sind von den Kriegszuständen dort. Ja, also es kommt ja nicht von ungefähr, dass man sagt, die sind alle irgendwie böse geboren worden, sondern sind ja auch nur
hilflos und orientierungslos.
Hilflos und orientierungslos und sehen eben mit Hilfe von Waffen, Gewalt und Terror ein Mittel,
Und mit einer starken Weltanschauung, mit einer starken religiösen Weltanschauung. Das gibt ihnen sozusagen Lebenskraft auch noch. Ja.
Und natürlich, weil sich natürlich in dem Bereich viele andere Länder auch entsprechend in dieser Region mit eingemischt haben. Ja. Also dieser verunglückte Golfkrieg,
kann man sagen, hat ja ein Chaos so Faktoren, so ein Vakuum entstanden ist der Hilflosigkeit, in der das dann sehr gut hineinstechen konnte, ne? Weil sozusagen die Probleme einfach nicht gelöst wurden und jetzt natürlich dadurch Nährboden war für extreme Haltungen.
Genau. Also man kann sagen, es ist ein Vakuum entstanden, der Machtverhältnisse.
Genau. Auch als Zerstörung ganz viel kaputt gegangen, Hilflosigkeit, Perspektivlosigkeit, Leid, Ungerechtigkeitserfahrung en masse. Ja. Und das sind natürlich schlimme Nährböden für solche Extremhaltungen.
Ja, absolut. Entstehen. Ein westliches Phänomen, was aber unmittelbar in Zusammenhang steht, und da könnte ich ja gleich die provokative Frage stellen, fühlen sich 15.000 Dresdner nicht integriert?
Ja.
Was ist denn da eigentlich los?
Ja, genau. Ja.
Also Stichwort Pegida. Ja. Schneegida.
Schneegida, ja, genau.
Pegida.
In Frankfurt gestern gab es Schneegida. Pegida, ja.
Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes.
Genau. Der Titel alleine
ist
verdient
schon absurd.
Verdient schon eine hermeneutische Analyse. Ne?
Ja, dann mach doch mal.
Naja, gut. Die patriotische
Europäer.
Genau. Da steckt natürlich was Heiliges schon wieder mit drin. Ne? Das ist aufgeladen mit einem Pathos, der gewissermaßen etwas Besonderes mittransportiert, etwas Heiliges. Also es gibt sozusagen ein schützenswertes Europa und es gibt Kämpfer, die dafür einstehen. Das ist sozusagen ein heroisches Moment, ja, das da mittransportiert wird.
Und was ich interessant finde, es ist gleichzeitig ein Schutzmechanismus, nämlich gegen die Behauptung, dass hier Nationalisten am Werk sind, weil ich sozusagen damit ja das größer mache und sage, es geht hier nicht um Deutschland, sondern es geht ja um Europa.
Das Heilige ist nicht mehr Deutschland, sondern Europa,
genau. Und Abendland, das ist natürlich auch nochmal ein Begriff, den man vielleicht so ein bisschen erläutern müsste, weil der natürlich auch ein bisschen absurd ist.
Gut, ist ein alter Begriff, ne? Max Weber hat zum Beispiel vom Abendland gesprochen, weil er gesehen hat, dass bestimmte kulturelle Phänomene eher im Abendland entstanden sind als in anderen Gegenden der Welt. Aber in der globalisierten Welt, in der globalisierten Zeit, würde man diese Begriffe soziologisch zumindest für überholt ansehen.
Zum einen überholt und zum anderen Kategorisierung einerseits, aber es steckt ja sofort die Wertung dahinter, das Morgenland, sozusagen das Pendant des Abendlandes, wäre weniger wert.
Ja, oder zumindest etwas ganz anderes, also etwa eine Gegenwelt sozusagen, die unsere bedroht, die sozusagen Kontaminierungsbedrohungen beinhaltet. Das ist in dieser Zweiteilung mit impliziert. Hans Joas zum Beispiel, ein Soziologe, mit dem ich mich viel beschäftige mit seinen Schriften, der spricht auch von so einer Abendlandsrhetorik, die ihm tierisch auf die Nerven geht, weil sie eigentlich solche alten Gegenüberstellungen immer noch weiter transportiert, die sich aber empirisch in unserer Welt erledigt haben sollten eigentlich.
Ja. Ich habe vor kurzem auch irgendwie ein Zitat vom guten alten schwarzmalerischen Adorno mal rausgegriffen.
Schwarzmalerischen Adorno.
Ja, am Ende war er sehr schwarz, schwarzmalerisch. Das war jetzt stimmt eher schon. So.
Ja. Das war er, ja.
Der, ich zitiere, gesagt hat, jetzt muss ich noch schnell gucken, Theodor Adorno stellte schon 1955 fest, dass manche die abendländische Kultur anstelle der weißen Rasse gesetzt haben.
Ja.
Nicht selten verwandelt sich der faschistische Nationalismus in einen gesamteuropäischen Chauvinismus. Mhm. Das vornehme Wort Kultur tritt anstelle des verpönten Ausdrucks Rasse, bleibt aber ein bloßes Deckbild für den brutalen Herrschaftsanspruch.
Ja. So ja. Adorno. Ja, sehr, sehr schlau wiederum, ne? Man könnte auch sagen, Europa ist sozusagen das neue Wort für Nation. Ne? Das wird jetzt auch verwendet, hast du eben auch gesagt, um nicht dieses Deutschland jetzt zu verwenden oder Nationalgefühle da stark zu machen. Sonst geht eher dann so um Kultur, Europa, Abendland, größere Kategorien, die aber eigentlich ähnliche Dynamiken transportieren, wie wenn man jetzt über Deutschland sprechen würde. Über
oder andere Dinge. Und dazu vielleicht noch ergänzend, ein Gedanke von Adorno, den ich auch sehr wichtig finde in dem Zusammenhang. Der Rassenunterschied wird zum Absoluten erhoben, damit man ihn absolut abschaffen kann, wäre es selbst, in dem nichts Verschiedenes mehr überlebt. Eine emanzipierte Gesellschaft jedoch wäre kein Einheitsstaat, sondern die Verwirklichung des Allgemeinen in der Versöhnung der Differenzen. Politik, der es darum im Ernst noch ginge, sollte deswegen die abstrakte Gleichheit der Menschen nicht einmal als Idee propagieren. Sie sollte stattdessen auf die schlechte Gleichheit heute, die Identität der Film mit den Waffeninteressenten deuten, den besseren Zustand aber denken als den, in dem man ohne Angst verschieden sein kann. Genau. Da steckt, glaube ich, so tatsächlich so dieser Kern des Konfliktes drin, der Angst vor Vielfalt, vor Kontamination und auch dieses alles ist irgendwie gleich. Also es ist, glaube ich, ein Unterschied zu sagen, alles ist gleich oder alles hat eine gleiche Berechtigung.
Ja, klar. Alles ist gleich oder alles ist gleichberechtigt oder gleichwertig, ja.
Klar. Also es geht eigentlich um die Gleichwertigkeit der Vielfältigkeit.
Genau.
So ein bisschen.
Ja, klar. Gut, ich meine, bei dieser Pegida-Bewegung, da wurde jetzt ja viel drüber gesprochen in Medien und so weiter. Und ich glaube, das Interessante ist eher zu schauen, was sind das für Motive hinter diesen plakativen Motiven. Ja. Weil man kann ja relativ schnell sehen, dass die Islamisierung, die Gefahr einer Islamisierung gerade dort, wo die Menschen so auf die Straße gehen für Pegida, sehr gering ist, weil da der Anteil von muslimischen Menschen beispielsweise verschwindend gering ist im Vergleich jetzt zu anderen Städten wie Frankfurt oder Berlin. Und deshalb sozusagen dieses Argument ja empirisch gar nicht zählen kann, weil es ja gewissermaßen diese Bedrohung überhaupt nicht gibt. Ja. Mhm. Deshalb ist es natürlich schon interessanter, jetzt tiefer zu gehen und zu gucken, was ist eigentlich die Dynamik, die sich dahinter gewissermaßen verbirgt, hinter dieser Schuldzuweisung jetzt, es geht hier um eine Bedrohung von Islamisten oder so etwas, was ja in Dresden oder da auch gar nicht der Fall ist. Ja. Aber was treibt die Menschen auf die Straße? Wovor haben sie wirklich Angst? Was sind wirklich ihre Sorgen, die sie haben? Ja.
Darf man diese Frage denn überhaupt stellen?
Ja, ich glaube, man muss sie schon stellen. Also,
naja, weil das ist ja nochmal der andere Teil des Diskurses, der gerade stattfindet, zu sagen, mit Nazis und sie werden sozusagen alle in einem Topf in Nazis geworfen, sollten wir gar nicht in den Dialog treten.
Das heißt, das stimmt,
dann könnten wir auch gar nicht rausfinden, was tatsächlich dahinter sich verbirgt.
Ja, ich würde mich nicht auf diese Nazi-Ebene einlassen. Also ich würde jetzt nicht mit Pegida-Leuten über den Islam diskutieren oder über islamistische Bedrohung. Diese Ebene würde ich tatsächlich nicht eingehen, weil da kommt nichts bei raus. Also die würden ja sagen, na doch, siehst du ja hier überall und so und Kriminalität und bla. Also ich würde diese Ebene tatsächlich, also auch was jetzt alles mit Faschismus oder also nationalsozialistische Rhetorik, die da kommt, darauf würde ich mich überhaupt nicht einlassen. Das verdient tatsächlich Ausgrenzung und Abgrenzung. Ja, da würde ich mich eher ganz klar positionieren. Aber natürlich muss man mit den Menschen, glaube ich, über ihre eigentlichen, also versuchen zu ertasten, was sind ihre eigentlichen Ängste, weil ich glaube, dieses Islamophobe ist eine Projektion. Das ist ein uralter Mechanismus, dass irgendeine Minderheit jetzt wieder herangezogen wird, die schuld daran ist, an dem Zustand, den ich selbst an mir spüre. Also es ist ja ein uralter Mechanismus, gab es in Deutschland schrecklicherweise schon immer und es gibt ihn heute auch noch. Und empirisch kann man ja sehen, dass diese Projektion vollkommen irrsinnig sind, weil die Menschen, die da leben, überhaupt keine Bedrohung vor Islamisierung haben. Das ist absurd. Deshalb ist die eigentlich interessante Frage, kann nur die sein, gewissermaßen, was für Probleme stecken denn dahinter? Also was sind denn die eigentlichen, wirklichen Probleme oder auch die Sorgen, die die Menschen wirklich haben? Und ich glaube, dass diese Projektion sofort, das ist wieder diese Hilflosigkeit. Ja? Also man hält die eigenen Ängste nicht aus und braucht deshalb sofort einen Sündenbock, den man dann anklagen kann. Also es gibt dieses wunderbare Buch von Max Frisch, Andorra zum Beispiel. Hat man vielleicht in der Schule noch gelesen?
Ich weißele.
Da ist genau dieser Mechanismus herausgearbeitet worden. Also es gibt ein sehr diffuses Unsicherheits- und Unwohlseinsgefühl und sofort wird es projiziert auf eine bestimmte Gruppe, vielleicht auch auf konkrete Personen, die dann daran schuld sein müssen und die man dann umbringen kann, ausgrenzen kann, diskriminieren kann, um sich dadurch entlasten zu können. Das ist sozusagen eine soziologisch schon ganz oft beschriebene Dynamik und die scheint da auch zu greifen, diese Dynamik.
Ich finde es interessant, dass sozusagen die Projektionsfläche, die da benutzt wird, die ja eigentlich sowas wie ein Phantom ist, zumindest in der Region, weil wie du sagst, 0,1% Anteil sind in Sachsen
muslimisch,
sind muslimisch. Ja. Das heißt, es gibt keine unmittelbare Berührung, sondern alles ist Hörensagen.
Ja.
Und was ich extrem interessant finde, wenn man sich wirklich mal diese Interviews auch der Leute anguckt und mal so ein bisschen dieses, sind alles Nazis, so ein bisschen ausblendet, diese Reflex, diesen Beißreflex, der ja auf der anderen Seite auch da ist, dann merkt man schon, dass das extrem medial auch sozusagen gefüttert wird. Also sprich, diese Ängste werden über die Medien, ich habe mal gehört, dass den und den Fall, die Sarrazin warnt vor der Übervölkerung, also das sind alles Dinge, die medial extrem transportiert worden sind und daraus speist sich sozusagen diese Projektion auf dieses eine Feindbild. Das ist schon hochinteressant.
Das läuft in Medien, ja.
Und das heißt, ich würde dafür plädieren, Pegida als allererstes Mal als ein Massenphänomen sich anzugucken. Also es gibt Theorien zu Massenphänomenen, Massenhysterien, Psychologie der Masse, Macht und Masse, Canetti und so weiter und so fort. So sollte man dieses Phänomen und dann auch begreifen, dass je mehr Aufmerksamkeit sowohl dafür wie auch dagegen ich diesem Thema widme, desto größer wächst eigentlich dieses Phänomen.
Ja.
Weil da steckt ja auch sowas drin, ich glaube in der Soziologie nennt man das irgendwie Groupthink, dieses Gruppendenken. Das heißt, je stärker ich dagegen pralle, desto stärker zieht sich diese Gruppe zusammen und also diese Konfrontation führt zu einer Aufblähung dieses Phänomen.
Ja.
Und eigentlich müsste man, wie du sagst, in die einzelnen Biografien dieser Menschen reingehen und sie aus dieser Masse herauslösen.
Mhm.
Weil jeder nimmt ja sein eigenes biografisches Problem mit in den Ring und alle projizieren das aber auf dieses eine Phantom.
Ja, das ist das eine. Und das andere ist natürlich schon wichtig, ganz klar sich zu positionieren gegen diese rassistischen Projektionen.
Absolut. Also
ganz klar zu sagen, da gehe ich nicht mit,
und
da
nicht
gehe ich
nur
auch dagegen. Weil ich glaube, ich finde es ganz schlimm, dass jetzt manche Politiker tatsächlich öffentlich sagen, wir müssen ja auch über die Asylpolitik jetzt mal neu diskutieren, weil anscheinend sind die Menschen ja nicht unzufrieden. Das finde ich eine ziemlich üble Geschichte. Weil jetzt wirklich dann in den Diskurs eingestiegen wird. Also sie fallen gewissermaßen darauf rein, auf diese Projektion und machen mit.
Mhm.
Und das finde ich eine ganz problematische Geschichte. Also ich würde schon sagen, einerseits sich natürlich ganz klar distanzieren, genauso wie wir das ja in diesem Rechtsradikalismus-Soziopod gemacht haben. Ja, also haben wir auch Rechtsradikalismus als Phänomen uns angeschaut und haben auch versucht, Erklärungstheorien zu sichten, die beschreiben, wie es dazu kommt, dass Menschen rechtsradikal werden, zum Beispiel Jugendliche. Ne? Da gibt es ja dann Desintegrationstheorien und so weiter. Und so müsste man, finde ich, mit diesem Phänomen auch umgehen. Also sagen, wir bleiben gar nicht auf dieser Ebene nach Rassismus, Nationalismus, sondern versuchen sofort natürlich eine andere Ebene einzunehmen, nämlich eine Erklärungsebene. Was sind die Nöte und Sorgen und die Zukunftsängste und die Befürchtungen der Menschen, die sich dann solchen Projektionen hingeben?
Absolut, weil man muss sich tatsächlich wirklich die Frage stellen, woher kommt diese Projektion?
Ja.
Also aus der Wurzel der Angst, das ist klar. Also Hilflosigkeit, Perspektive ist so das eine.
Ja.
Und das ist auch ganz klar in der Verantwortung der Politik.
Ja.
Nämlich eine Region über lange Zeit in Stich gelassen zu haben. Eine Region, die geprägt war von zwei aufeinanderfolgenden Diktaturen oder totalitären Systemen, die jetzt plötzlich einer Identitätslosigkeit gegenübersteht und einer Perspektivlosigkeit hinzukommend. Also hohe Arbeitslosigkeit, immer das Gefühl gehabt zu haben, die Wessis, die Ossis, ja, immer diese Spaltung in den Köpfen. Und wenn man so die Rhetorik auch zum Teil sich anschaut auf diesen Demonstrationen, ist mir jetzt persönlich aufgefallen, zum Beispiel wird immer appelliert, jetzt wächst West und Ost endlich,
genau,
zusammen, ja, weil wir plötzlich ein gemeinsames Feindbild haben.
Also genau, das ist,
dieser Wunsch, ja, nach, ja, nach wirklich Einheit.
Genau. Und Einheit durch Abgrenzung. Dieses alte, genau, Muster wird da wieder dynamisiert. Einheit durch Abgrenzung. Wir schaffen es anscheinend nicht, eine Einheit einfach so hinzukriegen, sondern wir brauchen ein Feindbild, vor dem wir uns dann zusammenschweißen. Ich glaube schon, dass das auch viel zu tun hat mit dem Prozess der Wiedervereinigung. Mhm. Also Dieter Henrich zum Beispiel, auch so einer meiner Lieblingsphilosophen, hat ja auch gesagt, dass da vieles falsch gemacht worden ist. Also weil man die Menschen eigentlich nie wirklich respektiert hat im Osten und auch nie wirklich zu Wort kommen hat lassen. Und dass auch diese Dynamik der Wiedervereinigung sich nicht so entfaltet hat, wie man gehofft hat, weil es auch da Fehler gab in diesem Prozess. Und ich glaube schon, dass das Nachwirkung auch dieser Versäumnis ist, also wirklich die Menschen ernst zu nehmen, sie in ihren Biografien ernst zu nehmen und wirklich eine Aufarbeitung auch der DDR-Zeit wirklich zusammen zu machen, ohne jetzt diese Unterschiede wieder zu machen. Wir sind ja die demokratischen Wessis und ihr seid ja die problembelasteten Osten. Jetzt erklärt uns mal, was bei euch alles schiefgelaufen ist, sondern wirklich versuchen zusammen, sich das wirklich ehrlich und aufrichtig anzuschauen, sodass wir voneinander da lernen können. Mhm. Und das ist, glaube ich, misslungen. Und darunter leiden die Menschen bis heute. Mhm. Und diese Ebene, also diese Diskursebene sich anzuschauen, ist viel interessanter, finde ich, als jetzt wirklich über diese Frage nach Islamisierung zu sprechen, die ja zu nichts führt. Also da hat man in Talkshows immer diese Gegeneinanderknallargumente und am Ende sind wir keinen Schritt weitergekommen. Ja.
Absolut. Und wie du eben sagst, also es ist absolut fatal, wenn ich als Politiker einer eigentlich demokratischen Partei mich hinstelle und sage, man muss diese Ängste ernst nehmen. Man muss die Angst ernst nehmen. Die Angst an sich, aber nicht die Angst vor Islamisierung. Die darf man auf keinen Fall ernst nehmen. Und da agieren jetzt sehr viele populistisch und wollen sie sozusagen wieder zurückholen in die demokratische Mitte, also gerade die CSU, die sagt, lieber sind sie bei uns dann so, wir fischen so ein bisschen im rechten Becken, als dass sie ja dann abdriften zur NPD oder so.
Ja, oder
finde ich fatal.
Ist fatal, also oder noch fataler, diese Partei, deren Namen ich nicht nennen möchte.
Goldlucke.
Genau. Die sagt, wir müssen die Ängste ernst nehmen, aber eigentlich auch auf Netzwerken und so weiter schreibt, ich sympathisiere mit diesen Projektionen. Ja. Und das ist das Fatale. Also jemand, der sagt, ich sympathisiere mit dieser Bewegung, sagt im Grunde, ich schließe mich diesen Projektionen an und gehe in diese Projektion hinein und missachtet dadurch gerade die eigentlichen Sorgen und Nöte der Menschen, weil ich mich einlasse auf diese oberflächlichen Projektionen, auf diese rassistischen, nationalistischen Projektionen. Und das ist fatal. Und da gehört auch ordentlich Protest dagegen, was es ja auch gibt, Gott sei Dank. Ja. Also, dass sie sich damit ins Abseits schießen, hoffe ich sehr. Ja.
Ja. Also man muss wirklich das als ein Massenphänomen betrachten, wo auch Medien und Politiker eine große Rolle spielen. Also die Bild-Zeitung, was die allein für Böcke da schießt. Also einerseits die Pegidas Demonstranten als Idioten hinstellen, aber auf der anderen Seite, jetzt war das die letzte Meldung mit diesem muslimischen Lied im Weihnachtsgottesdienst, wo sie nochmal richtig gehetzt haben und es war halt einfach eine Erfindung. Also so diese, wie nennt man das?
Ja, so
Hybris.
Ja, genau. Dieses Aufrechterhalten
von Bigotterie.
Genau.
Also das macht die Leute ja irre, weil ich glaube tatsächlich, die Pegida-Leute dachten, wir gehen wirklich für was auf die Straße, was auch breit in der Gesellschaft verankert ist, was es ja auch war durch diese Sarrazin-Thesen.
Ja, aber nee, es war
durch
nicht
diese Aufbearbeitung.
Aber die Angst vor Fundamentalismus oder vor Islamisierung war eben nicht so weit verbreitet in der Gesellschaft. Also es gab in Frankfurt beispielsweise diese Ängste nicht. Es gab sie auch in Hamburg und München und Berlin in diesem Maße nicht. Und ich glaube, dass der Widerstand gegen, also diese Empörung gegen diese rassistischen Elemente, die es dort ja tatsächlich gibt, auch wenn man diese Leute hört, dass dort geglaubt wurde, ja, wir sind ein Sprachrohr für das, was die Mehrheit denkt. Mhm. Und das stimmt halt einfach nicht. Und das muss man ganz deutlich sagen. Also ihr habt nicht gewissermaßen das Recht, euch als Sprachrohr für die Republik darzustellen, die das jetzt mal ausspricht, was doch alle denken. Und das ist eben nicht so. Und das muss ganz klar gemacht werden, dass diese Demonstrationen nicht das Sprachrohr sind von der Mehrheit der Menschen. Das ist es nicht. Sondern es sind aber Angstprojektionen, die auf die Situation der Menschen zurückzuführen sind, die dort leben und die dort demonstrieren und die man natürlich in ihren Ängsten auch ernst nehmen muss. Aber es ist nicht ein Sprachrohr für die allgemeine besorgniserregende Kultur in unserem Land. Genauso wie Sarrazin kein Sprachrohr war für die Mehrheit der Menschen. Das ist, das wird zwar, das behauptet
der. Das wird so stilisiert.
Aber es ist nicht so. Und das ist wichtig, das immer wieder zu sagen.
Aber da würdest du mir doch zustimmen, dass sozusagen gerade Medien und Politiker der demokratischen Parteien in der Verantwortung stehen,
ja, unbedingt.
Jetzt endlich mal Schluss mit dieser
Absolut.
Befeuerung dieser Ressentiments.
Genau, das ist das Wichtige. Und nicht immer dieses mit dieser furchtbaren Partei, die dann in Talkshows immer sagt, wir sind ja überhaupt nicht mit diesen Leuten gemein und dann auf Facebook-Seiten schreibt, ich sympathisiere aber mit dieser Bewegung. Also immer dieses, man nennt es in der Psychologie Double-Bind. Ja. Also das eine zu sagen und dann das Gegenteil zu meinen. Und immer wieder.
Wasch mir den Pelz, aber mach
genau. mich nass. Also immer wieder zu sagen, ich bin ja gegen euch, ich bin ja gegen euch. Aber durch die Blume zu sagen, eigentlich bin ich für euch. Mhm. Weil das gibt den Eindruck für manche Menschen zu sagen, ja gut, der sagt das jetzt in der Öffentlichkeit so, aber wir wissen ja, dass der eigentlich auf unserer Seite steht. Und das ist gemein. Also auch für Politiker ist das eine ganz fiese Haltung, weil sie damit die Menschen eigentlich hintergeht. Also zu sagen, ich bin zwar gegen dich, aber eigentlich bin ich für dich und deshalb nutze ich deine Ängste aus, aber bearbeite sie eigentlich nicht wirklich, sondern stelle mich in diese Projektionen rein. Und das ist fatal, das darf man nicht machen.
Und dann ist es auch nicht verwunderlich, wenn so plötzlich so Begriffe wie Lügenpresse oder die da oben machen sowieso, was sie wollen, weil natürlich diese Double Bind Vertrauen zersetzt.
Ja, genau.
Also indem ich die Vermutung habe, sie denken ganz anders, als dass sie reden, weil sie müssen ja jetzt politisch korrekt sein und so weiter. Und so wird es dann so vermengt in eine krude Orientierungslosigkeit und dann einen immensen Vertrauensbruch.
Absolut.
Letztendlich, weil eben auch nicht klar eine Haltung kommuniziert wird letztendlich.
Genau. Ja.
Und was ich wesentlich wichtiger fände als dieser Bewegung Aufmerksamkeit zu schenken. Ich stelle mir das immer so vor, wie so Aufmerksamkeit stelle mir so vor, wie das Auge Saurons.
Ja.
Über Mordor, so scheinwerferartig. Und jetzt ist der Scheinwerfer da in Dresden. Ja. Und solange dieses Auge da drauf ist, ist das auch gleichzeitig ein Irrenmagnet.
Ja.
Und dann gibt es so eine Massendynamik und alle gucken drauf, alle gehen hin, fühlen sich ermutigt, dahin zu gehen, dagegen und so weiter. Ja. Und ich finde, es ist jetzt eher an der Zeit, dass erstmal so für sich zu lassen und dann aber Gegennarrative zu setzen. Das finde ich einen wunderbaren Vorschlag, zu sagen, was für positive Aspekte hat uns eigentlich eine Multikulti-Gesellschaft gebracht? Was bringt uns das positiv Migration?
Genau. Also auch Aufklärung zu bringen.
Ne? Aufklärung?
Also ich kann mich erinnern, in den 90er Jahren, Anfang der 90er Jahren, gab es in Hoyerswerda diese Ausschreitungen gegen Asylantenheime. Auch blutig waren. Die haben die Asylanten mit Molotow-Cocktails beschmissen und so weiter. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst. Und da hat Helmut Kohl, war dann noch Bundeskanzler, der hat auch gesagt, naja, das sind irgendwelche Verrückten oder so, die sollte man gar nicht ernst nehmen. Mhm. Und dann hat Richard von Weizsäcker, der damalige großartige Bundespräsident, hat dann gesagt, das können wir nicht machen, sondern wir müssen dorthin gehen und müssen mit den Menschen sprechen, müssen sagen, wie es ist. Und hat dann eine großartige Rede gehalten, wo er den Nationalsozialismus dargestellt hat und gesagt hat, wie übel diese Positionen auch sind, gegen diese Minderheiten zu gehen. Und das hat tatsächlich auch gewirkt. Also immer dieses zu sagen, naja, das sind ja Irren und die müssen wir ausgrenzen oder das ist Quatsch, was sie sagen, das ist gar nicht so wichtig. Das scheint nicht zu funktionieren, sondern damals war es tatsächlich die Weizsäcker-Methode, die gesagt hat, wir müssen uns positionieren, wir müssen uns ernst nehmen und wir müssen uns darstellen und klarstellen, worum es geht. Und das hat funktioniert.
Also ich glaube, wenn man mal begriffen hat, und ich weiß nicht, ob es überhaupt noch jemanden gibt, der dagegen argumentieren kann. Aber meine Behauptung ist, Gewalt nährt immer Gewalt.
Ja, klar.
Also es ist eine Spirale.
Absolut.
Also ist irgendwie so, ist bisher nicht falsifiziert vielleicht. Mhm. Ausgrenzung fördert immer Ausgrenzung.
Ja.
Nämlich die des anderen und der andere wiederum den anderen. Ja. Also muss es doch sowas wie ein Musterbruch geben. Also gegenüber der Kränkung muss es sowas wie eine Versöhnung geben. Gegenüber der Ausgrenzung muss es eine Inklusion, eine, mhm. einen Dialog geben.
Ja.
Das sind so diese Dinge. Und nochmal zum Thema Aufklärung. Ich glaube, mit Vernunft allein kommen wir da auch nicht weiter,
mhm.
weil ich glaube, es ist ja eine sehr emotionale
ja.
Diskussion. Das heißt, vielleicht muss man auch emotionale Kontrapunkte setzen.
Das auf jeden Fall.
Indem man auch emotionale Begegnungen schafft.
Ja.
Also ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, anstatt sich daneben dran hinzustellen, die Leute einfach nur anzubrüllen, mhm. was für beschissene Nazis sie eigentlich sind, wäre es doch mal ganz nett, einen kulturellen Ring zu bilden, einen multikulturellen Ring drumherum und Angebote zu schaffen, mit Menschen in verschiedenen Kulturen einfach ins Gespräch zu kommen.
Ja.
Es werden nicht alle wahrnehmen, aber wichtig sind ja die, die eigentlich schwanken.
Mhm.
Die eigentlich noch nicht genau wissen, wo sie jetzt verortet sind und die diese Begegnung noch nie hatten.
Ja.
Und das gilt es irgendwie zu machen, also Begegnungen zu schaffen, Gespräche und eben nicht zu sagen, ihr seid Abschaum,
ja.
mit euch wollen wir nichts zu tun haben und mhm. umgekehrt eben genauso. Also das verhärtet
mhm.
das Ganze eben.
Ja.
Aber vielleicht bin ich da auch einfach zu sozialromantisch
veranlagt. Nee, glaube ich nicht. Also ich glaube auch, dass das wäre das eine, im direkten Dialog, ja, das zu machen. Und vor allem die wirklichen Ursachen sich anzuschauen. Also nicht auf dieser Diskussion stehen zu bleiben, ob wir jetzt bedroht werden von Islamisten in Dresden oder nicht, sondern wirklich den Mut zu haben, die eigentlichen Probleme, die dahinter stehen, in Angriff zu nehmen.
Müssten wir eigentlich nach Dresden, wenn da 15.000 Menschen demonstrieren, auch 15.000 Sozialarbeiter und Psychologen hin?
Das ist eine Pathologisierung dieser Leute. Das glaube ich nicht, aber ich glaube, es müsste mehr Angebote geben und mehr Hoffnung und Chancen für viele Menschen geben.
Ich weiß nicht, ich habe jetzt auch Psychologen meine ich jetzt nicht pathologisch bedingt, sondern wirklich Menschen, die mit Menschen eins zu eins über ihre Biografie sprechen. Das meinte ich jetzt eher. Also,
ja, klar, das wäre, ich habe jetzt kein Patentrezept, was man mit den Leuten machen soll.
Gibt's aber ja nicht.
Eben. Aber ich glaube, dass dieser Blick auf die eigentlichen Probleme, die hinter diesen Projektionen liegen, dass das das Wesentliche ist. Dass man irgendwann diese Feindbilder nicht mehr braucht, weil diese eigentlichen Probleme, diese Feindbilder bedingen, sich gebessert haben. Ich glaube, das ist wichtig.
Aber was, also das verstehe ich ja nie, was ist so das Verlockende daran, sich an so einer Projektion abzuarbeiten?
Ja gut, also Klaus Heinrich zum Beispiel, dieser Religionswissenschaftler, der hat, habe ich neulich im Interview gesagt, der hat gesagt, es ist immer das Einfachere, diesen komplizierten Bildungsweg der Reflexion zu umgehen und wieder die Einfachheit zu haben. Also wieder zu sagen, es gibt eine ganz klare Gruppe oder ganz klare Person, die an meinen Problemen schuld ist. Und wenn ich nur diese Personen tilge oder zurückdränge oder wegmache, dann werden sich auch meine Probleme erledigen. Und das ist ein uraltes Phänomen. Also dass man sagt, wenn ich meine Probleme projiziere auf konkrete Personen und diese Personen bekämpfe, werden auch meine Probleme weggehen. Und das ist ein alter Irrglaube.
Mhm.
Das ist gewissermaßen eine Abkürzungsstrategie, um sich diesem mühsamen Prozess des sich selbst Anschauens ausweichen zu können. Also man lässt sich ergreifen von einer Bewegung, weil sie einen entlastet. Also weil sie einen entlastet, die eigentlichen, wirklichen Dinge angucken zu müssen. Weil man gewissermaßen eine Abkürzungsstrategie fährt und nach einfachen Lösungen für komplexe Probleme sucht. Und diese Abkürzung, diese Komplexitätsreduktion, wie Luhmann sie nennt, ist verlockend, weil ich dann gewissermaßen diesen Blick von mir weglenken kann und jemand anderen die Schuld dafür gebe. Nur, diese Rechnung geht nie auf. Sie ist noch nie aufgegangen. Also wenn dann der andere weg ist, sind meine Probleme nicht gelöst. Und dann werde ich wieder was anderes mir suchen müssen, was daran schuld ist. So lange, bis ich vielleicht irgendwann auf die Idee komme, die Probleme selbst mir anzugucken. Und das ist der große Irrglaube dieser ganzen Ausgrenzungsthematik.
Mhm.
Weil die Probleme erledigen sich eben nicht dadurch, dass ich sie verlagere und andere Menschen dafür bluten lasse. Das ist noch nie aufgegangen. Das wird auch jetzt nicht aufgehen. Also die Menschen werden ihre Probleme nicht dadurch lösen, indem sie wieder irgendwelche Islamisierungsfantasien kundtun. Das wird ihre Probleme nicht lösen.
Kann man sagen, dass es für die andere Seite letztendlich auch gilt? Also sozusagen, dann wäre ja die andere Projektion, wäre ja, hier entsteht ein neuer nationalsozialistischer Staat, so die Überangst auf der anderen Seite,
von
Pegida aus.
Dass die, habe ich nicht verstanden.
Naja, also es gibt ja sozusagen die, ja. Eine Gegenbewegung zu Pegida, die sagt, das sind alles Nazis, ja. Und wir wollen nicht wieder einen zweiten Nationalsozialismus, und das ist sozusagen die Keimzelle dessen, und jetzt müssen wir sozusagen dagegen. Ja. Ist das nicht auch im Grunde genommen eine Projektion der Vereinfachung?
Kann bei Einzelnen natürlich auch so sein. Aber ich habe den Eindruck, jetzt auch gerade in Frankfurt, wenn ich die Diskurse sehe, dass sehr viele Menschen nicht einfach nur sagen, das sind Nazis, sondern zu sagen, wir wehren uns gegen diese Projektion, gegen diesen Mechanismus und stellen ihm etwas anderes entgegen, nämlich ein Modell der Multikulturalität, des Diskurses, der wirklich Probleme tiefschürfender angeht. Also natürlich, wenn man jetzt einfach die Leute als Nazis beschimpft, generell wird man damit natürlich auch nicht viel erreichen. Aber das Wichtige ist sozusagen, sich zu positionieren und zu sagen, ich mache bei deinen Projektionen nicht mit. Mhm. Also ich gehe nicht den Weg, auf den du mich lenken willst, sondern ich nehme dich ernster als diese Projektion und rassistischen Dinge, die du da von dir gibst. Und darauf lasse ich mich nicht ein, da gewinne ich ganz stark dagegen. Das wird auch immer mehr formuliert. Ich glaube, es gab jetzt in Frankfurt mal so einen Versuch, so eine Demonstration zu machen, und da gab es halt viermal so viel Gegendemonstranten wie diese Leute. Also es ist nicht so einfach möglich, das überall zu implementieren.
Also was ich ja sehr gut und beeindruckend fand, war die Demonstration in München.
Ja, was war
die da? Ja, ganz klar eher so in Richtung, München steht für Vielfalt und so weiter. Also gar nicht sich großartig so gegen die Nazis von Pegida, das auf die Fahnen geschrieben hat, sondern gesagt, nee, wir stellen uns gegen dieses Weltbild, was da entworfen wird. Mhm. Wir sind für Vielfalt, wir sind offen dafür. Und da dann 20.000 Menschen, Münchner, zu haben, ich glaube auch vor der alten Oper, oder heißt es, in Frankfurt die alte Oper, aber die haben auch sowas, Opernhaus, wo dann auch wirklich so für Vielfalt geflaggt wurde und so weiter. Das finde ich wesentlich konstruktiver und wesentlich wichtiger als Signal. Mhm. Als sozusagen nur dagegen zu brüllen und alle über einen Kamm zu scheren. Ja.
Wobei wir in Deutschland, muss man vielleicht doch noch sagen, wir haben in Deutschland natürlich eine Verantwortung, eine politische Verantwortung, zu sagen, wehret den Anfängen. Also so etwas wollen wir auch in Keim nicht mehr haben. Das ist, ich kann auch verstehen, dass das viele auch wollen, weil es wirklich gerade in Deutschland müssen wir hypersensibel sein auf Rassismus und Nationalismus, weil wir damit die ganze Welt in Brand gesteckt haben.
Absolut.
Und das ist noch nicht so lange her.
Und natürlich steckt auch im Bereich Angst vor der Islamisierung, ist ja auch sehr geprägt von den islamistischen Nachrichten, die man so, also die ISIS als Sinnbild für eine islamische oder islamistische Bedrohung, auch das spricht ja unseren Reflex aus unserer Vergangenheit an.
Ja,
da kommt ein totalitäres System, das schlachtet Menschen nieder und will eine eigene Ideologie, einen ideologischen Staat errichten. Also auch da spricht es ja genau diese Reflexe wiederum an. Also
ja, ich glaube, dass Klaus Heinrich würde sagen, alle extremistischen Formen politischer oder religiöser Art sind im Kern diese Ausweichmanöver vor dem unbequemen Weg, sich selbst angucken zu müssen. Also er würde, glaube ich, das so sagen, dass immer dort, wo diese Abkürzungsmanöver da sind, ich habe eine einfache Ideologie, ich habe klare Formen und alles andere mache ich kaputt, ist dieser immer wieder aufkommende Keim, sich nicht stellen zu wollen. Also sich nicht aussetzen zu wollen der Wirklichkeit und den eigentlichen Problemen, sondern auszuweichen, abzukürzen, und dann leiden aber darunter immer andere. Ja. Und das hört nie auf, weil ja die Probleme nicht gelöst werden. Das heißt, diese Ideologien, das sah man ja auch in allen politischen Ideologien, für die ist es nie gut, da reicht es nie, sondern man will immer mehr. Es wird immer noch schlimmere Feinde geben und der Kampf hört nie auf, die werden nie Ruhe geben, und das ist das Bedrohliche, weil die Rechnung ja nie aufgeht. Selbst wenn ich dann den Bösen getötet habe, dann muss es ja wieder neuen Bösen geben, weil meine Probleme sind ja noch da. Und das ist diese Gefahr von diesen Radikalisierungen, sowohl im politischen als auch im religiösen oder im politreligiösen Bereich. Also immer wieder, würde Klaus Heinrich, glaube ich, sagen, ist dieser Grundmechanismus am Werk. Ja. Mhm. Und der ist nicht ungefährlich.
Ja, definitiv. Und ich bin sehr gespannt, wie sich das im neuen Jahr weiterentwickelt und welche Dynamiken das noch annimmt. Ich glaube, es ist, man kann es ja jetzt, diese Krise, es ist ja sowas wie eine kleine Krise. Krise heißt ja auch immer, das kann man jetzt als Chance nutzen.
Ja, klar.
Aber diese Chance muss man sozusagen auch in eine gewisse Richtung lenken, nämlich offen sein für die Frage, was steckt da wirklich dahinter, und sich auch als Politiker mal selbst an die Nase zu fassen, ja, und zu natürlich gucken, was haben wir denn eigentlich in den letzten Jahren falsch gemacht.
Absolut.
Also was, und was haben wir richtig gemacht und was gehört sozusagen auch kommuniziert, dass ja, es richtig läuft. Also natürlich, welche Verbesserungen gab es? Ja. Welche positiven Signale gehen von Migration aus? Warum ist Migration so wichtig? Warum ist es wichtig, Flüchtlingen zu helfen, auch aus der eigenen Historie heraus, weil wir selber Flüchtlinge waren und so weiter und so fort. Und da gilt es, glaube ich, intensiv dran zu arbeiten und eben alles zu vermeiden, was zu diesen Ressentiments irgendwie beiträgt.
Absolut. Also weil vielleicht noch zum Abschluss dieses Thema Vertrauen nochmal aufzunehmen. Yeah. Also ich fand bei den Interviews, die jetzt gemacht worden sind mit einzelnen Demonstranten von Pegida, war ja auch so, dass die gesagt haben, ich spreche nicht mit der ARD oder dem ZDF, weil das sind alles staatstreue Fernsehsender, die aber auch alle korrupt sind und alle Wahrheit verdrehen und falsch berichten und so weiter. Also dieses Vertrauen ist ja umfassend gestört bei vielen Menschen, bei diesen Menschen anscheinend, als bei diesen einigen, die man jetzt gehört hat. Und das ist natürlich schon bedenkenswert, also sehr besorgniserregend, dass es jetzt nicht nur gegen einzelne Politiker geht oder gegen einzelne Parteien, sondern es gibt dann ganz bei manchen Menschen einen ganz umfassenden Vertrauensverlust in alle Organe des Politischen anscheinend. Und das ist sehr besorgniserregend. Das ist eigentlich alarmierend.
Mhm. Und ich glaube, der Grund, der da drin steckt, also ich schaue gerade mit meiner Frau eine interessante Langzeit-Doku, die Kinder von Golzow. Aha. Das wurde so in den 60er Jahren angefangen, im Osten, DDR damals, wurden Kinder in ihrer Einschulung ihr Lebensweg verfolgt, bis nach der Wende. Mhm. Und das ist eigentlich super interessant, weil du extrem viel von der damaligen Kultur der DDR und was da so passiert mitkriegst, bis hin dann zur Wende und dem Bruch und wie gehen die damit um. Mhm. Und was sich da eben gezeigt hat, ist, dass die DDR an sich ja versucht hat, ein sehr fürsorglicher Staat zu sein. Mhm. Also so diese Bindung zum Staat wurde natürlich zum Teil mit totalitären Methoden erzwungen, aber eben auch, also es war eher so ein Zuckerbrot- und Peitsche-Ding. Ja. Also du hattest die Idee des Kommunismus und damit auch einem Kollektiv etwas Gutes zu tun. Es gab sowas wie Arbeitslosigkeit im Grunde genommen. Mhm. Nicht jeder hatte eine Aufgabe in dem Kollektiv. Mhm. Es ging als oberstes Ziel darum, den Frieden zu bewahren in Europa, in der Welt. Und das ist dann weg. Also es war eine extrem starke Bindung an Vaterstaat, kann man sagen. Da sind wir wieder bei diesem Urvertrauen, dieser Urbindung. Das hat lange Zeit funktioniert, auch mit Repressalien, aber dennoch war das so drin. Ja. Und plötzlich war das von heute auf morgen weg.
Ja.
Es ist so völlig in wenigen Wochen in sich zusammengebrochen. Also es gab ja erst noch die Hoffnung, wir wandeln jetzt unseren Staat.
Es gab eine, genau.
Das war also mit
eine Idee,
die Hauptidee, würde ich fast sogar sagen. Und Einheit war da gar nicht so Thema. Ja. Und plötzlich war aber dann Einheit da. Und Einheit bedeutet eine Assimilation aller Ideen, die die DDR sozusagen auch ausgemacht hat. Also auch allen vielleicht guten Ideen, die dort zum Teil vor waren, wurden komplett assimiliert.
Also haben es viele empfunden.
So haben es viele empfunden. So war es sicherlich zum Teil auch. Und zack, waren ganz viele Menschen plötzlich perspektivlos und arbeitslos. Diese ganzen staatlichen Betriebe lagen brach. Es kam auch niemand, der das dann irgendwie in die Hand nahm. Ein paar private Investoren haben dann ihre Firmen und so weiter. Also diese Historie.
Ja. Und ich glaube ich glaube, dass diese ganze Aufarbeitung dieser ganzen Geschichte noch gar nicht richtig begonnen wurde. Also es gab so großartige Institutionen wie die Gauck-Behörde, die wirklich versucht hat, möglichst fair, auch wenn das natürlich an manchen Stellen auch nicht geklappt hat, aber möglichst fair versuchen, wirklich das aufzuarbeiten, transparent zu machen und ein Stück Geschichte uns anzueignen. Ja. Auch mit diesen ganzen Schuldfragen, das wirklich zu klären. Aber das wurde nicht wirklich weiter konsequent, finde ich, verfolgt. Also es gab schon so Ansätze. Also was Gauck damals ins Leben gerufen hat, war schon ein sehr brillanter Ansatz. Aber es gab nicht mehr solcher Aufbrüche. Es gab nicht mehr solcher Initiativen, die auch gefördert worden sind. Es wurde alles sehr stark unter so einer Zweckrationalität verhandelt. Und vieles wurde einfach vergessen anzugucken wiederum. Auch vergessen aufzuarbeiten, weil man auch wiederum gedacht hat, man geht den schnelleren Weg, wenn es jetzt allen gut geht, was ja auch nicht so war. Blühende Landschaften, so seltsame Sprüche.
Erwartungen wurden
Erwartungen, direkt. Hoffnungen.
Ohne Ende.
Träume. Aber das Darunterliegende, nämlich wirklich die Aufarbeitung der Geschichte, das Ernstnehmen, der Dialog, der war bis heute, glaube ich, etwas unterbelichtet.
Mhm. Ja, und ich glaube, dass Gaukbehörde sicherlich gute Arbeit geleistet hat, aber sich natürlich nur auf eine Facette.
Klar, aber er hat es erstmal angefangen.
Ging es ja dann wirklich nur über Schuld und diese Repressalien und so weiter. Aber da hängt ja noch.
Klar, da hätte man weitermachen viel
weiter
müssen.
Und das wurde quasi einfach über Bord geworfen, drüber gebügelt und gar nicht mehr thematisiert. Dann gab es nochmal so diese Ostalgiewelle.
Das war ja auch
so eine popkulturell ganz seltsame Erscheinung. Da ging es so um Lieblingsprodukte.
Ja, das sind ja auch so Ausweichmanöver oft gewesen, denke ich, ne? Um jetzt wirklich die eigentlichen Themen nicht anzugucken. Ja.
Aber sich wirklich mal so anzugucken, was ist mit einer ganzen Generation geschehen in ihren Lebenswelten? Ja. Und welche Emotionen hat das bei denen ausgelöst?
Genau.
Das
bleibt fürs nächste Jahr.
Das bleibt fürs nächste Jahr.
Die Aufgabe,
Arbeiten Sie an. Das Jahr. Es gab noch einige, Weltmeisterschaften.
Ja, das genau. Das spricht für sich. Ne? Also Glückwunsch.
Aber irgendwie hatte ich das Gefühl, das war auch sehr schnell dann wieder
ganz schnell
vorbei.
Weg. Ganz komisch.
Davor war es ja eine höhere Euphoriewelle 1990.
Genau. Ja, als wir gar nicht gewonnen haben. Das fand ich auch. Das heißt, ist jetzt so verpufft. Ich saß in der Kneipe in Frankfurt und die Leute haben so ein bisschen gejubelt und sind sofort nach Hause gegangen. Es war sofort still und es war direkt vorbei, als dann klar war, okay, wir haben gewonnen, super. Und jetzt redet irgendwie auch niemand mehr drüber, habe ich das Gefühl. Das ist so Fakt, aber komisch. Also seltsam eigentlich.
Naja, aber andererseits.
Na gut.
Bevor es wieder in die andere Richtung schlägt.
Naja, aber
weil jetzt die Welt ist es.
Aber weil Fußball jetzt ja so groß war in den letzten Meisterschaften da, internationalen Spielen, ist es jetzt relativ wenig Nachhall.
Ne? Ja.
Fand ich.
Tja. Naja. Von daher eine Randnotiz.
Ja, eigentlich eher eine Randnotiz. Ja, stimmt. Hat jetzt politisch oder gesellschaftlich keine Riesenauswirkungen gehabt, glaube ich.
Und vor ein paar Jahren haben wir das Thema Fußball und Ekstase ja auch in einer eigenen Episode thematisiert. Das hatte ich irgendwie auch nicht das Gefühl, dass das irgendwie so ausufernd irgendwie.
Ist vielleicht auch nicht so wichtig, wenn man denkt, oh, jetzt kriege ich von Fußball
Ja, vielleicht sollte man das auch wirklich nur einfach als Unterhaltung
eben, und Sport und
als
schön
Projektionsfläche und für die große Politik.
Interessant, vielleicht da als Randnotiz, seitdem Frauen Fußballfans sind, sagte mal ein kluger Mann neulich, ist der Fußball friedlicher geworden.
Das kann ich mir gut vorstellen.
Also die Stadien sind nicht mehr so viele Kloppereien, weil jetzt auch die Frauen mitgehen und dann ist es friedlicher geworden. Finde ich eine interessante These.
Finde ich gut.
Ja.
Wunderbar. Was wollte ich denn noch sagen? Naja, natürlich sind auch ganz viele andere Sachen geschehen, aber für uns waren das jetzt, glaube ich, so die wichtigsten Themen, die prägendsten Themen für dieses Jahr. Man möge uns entschuldigen, wenn wir so Dinge weglassen wie Uli Hoeneß oder
gehört Freigang
letzte Mal Wetten, das.
Das fand ich.
Hochpeinliche.
Oh, ich bin erleichtert, ehrlich gesagt. Ich bin echt erleichtert, dass endlich Wetten, das. Wirklich, es war doch eine Quälerei.
Ich habe es nicht gesehen.
Ich habe die letzte Show
gesehen. Ich habe nur dieses unsägliche Interview mit dem Samuel Koch gesehen.
Ja, ich fand es eine schlimme Geschichte. Also, ich fand auch die letzte Show, ich habe sie mir wirklich angeguckt, aber ich habe vorgespult dann teilweise. Ich habe sie aufgenommen, weil es war einfach wieder so unglaublich langweilig. Also es ist einfach, es passiert so weh und die Sprüche sind so blöd und die Gespräche sind so dünn. Also es wurde Zeit, finde ich. Ich meine, Switch, diese Comedy-Show, hat ja schon damals gesagt, können wir das nicht einfach absetzen und jetzt nicht nochmal neu aufrollen mit einem neuen Moderator? Komm, lassen wir es doch einmal sein. Ich glaube, sie hatten recht.
Ja.
Also ich glaube, es war was dran.
Offensichtlich. So, wenn wir jetzt Bleigießen machen würden.
Ja. Machen wir ja die ganze
Zeit. Machen wir die ganze Zeit. Was nebenbei erwartet uns denn?
Arbeit. Arbeit, Arbeit, Arbeit. Ja, für mich schon.
Ja.
Ja, ich muss nächstes Jahr meine Habilitation fertig schreiben. Das heißt, jetzt kommt es wieder gleich schon die Vorwarnung. Es wird nicht so viele Soziopod-Folgen wohl geben nächstes Jahr, weil ich am Schreibtisch hocke und schreiben muss.
Ja.
Das ist halt blöd. Aber es wird wahrscheinlich so sein. Schauen wir mal.
Ja.
Ist jetzt blöd, jetzt am Jahresende so einen Satz zu machen, ne? Das aber vielleicht ist es ehrlich. Also ist halt
eine Ehrlichkeit
wird am längsten.
Ja. So Vertrauen und Erwartungen. Ja. Wir haben ja immer versucht, in den letzten Episoden behutsam darauf aufmerksam zu machen, dass die Frequenz.
Ja, es ist so. Es ist blöd. Es tut uns auch ja selbst leid. Ja, es ist ja nicht so, dass wir jetzt sagen, nur egal, sondern es ist halt echt tragisch, aber es geht einfach manchmal nicht anders.
Ja.
Und ich fürchte, nächstes Jahr, erst zumindest die erste Hälfte des Jahres, wird es erstmal so bleiben.
Wahrscheinlich. Ja.
Aber vielleicht gehen ja doch noch ein, zwei Folgen hin. Mal schauen.
Ja. Ja, ich bin gespannt, was das neue Jahr bringt. Mhm. Im Moment fühle ich mich nicht so wohl.
Ja gut, dass viele Veränderungen jetzt nochmal vielleicht.
Persönliche Veränderungen, aber auch so, ich finde irgendwie momentan so diese ganze Atmosphäre, mich nerven auch im Moment so die sozialen Netzwerke. Ich glaube, da muss ich mich zurückziehen.
Ja gut, da bin ich jetzt Gefühl. Nicht so drin wie du.
Ja, ja. Und ja, schauen wir mal.
Langsam so, angehen lassen.
Ja, das ist nicht so einfach, wenn man schon jetzt mittendrin weiß, es wieder. Geht volles Rohr ja, nächste Woche wieder in die Vollen. Da habe ich tatsächlich so eher so ein bisschen Angst. So, davor. Schauen wir mal.
Jetzt schneit's und
ist schön,
Winterspaziergänge. Und dann schauen wir weiter.
Also eher vielleicht darauf zu konzentrieren. Das ist, glaube ich, so ein Vorhaben oder ein Vorsatz, den man so tolle Vorsätze. Ist für mich, sich eher mal auch wieder auf die positiven Dinge zu konzentrieren, Dinge, die Sinn machen und die sozusagen zu befördern, alles andere vielleicht noch so ein bisschen auszublenden, um sich auch selbst mal einen Gefallen zu tun.
Auf jeden Fall.
Ja, ich wünsche euch da draußen einen guten Rutsch.
Genau.
Wie man so schön sagt, ein wesentlich erfreulicheres Jahr 2015.
14.
14? 15, 14.
Ein wesentlich erfreulicheres 15. Jahr als.
Achso, nee, 2014, so meinte ich nicht. Ich wünsche euch ein erfreuliches Jahr 2015.
Okay, ja.
Das war auch. Was erfreulicher war als dieses Jahr. Vielleicht. Vielleicht war ja für der eine.
Eben, vielleicht waren ja für manche also, Raketenjahr, kann nicht sein.
Genau.
Dann bleibt so.
Bleibt so.
Bleibt gesund.
Bleibt gesund.
Genau.
Frisch im Geist. Alles hinterfragen.
Genau.
Ja.
Jo. Schreibt uns, kommentiert die Folge. Was wir alles vergessen haben, könnt ihr ja hinzufügen.
Ja. Bislang extrem vergessen, aber.
Ja, kann man. Ja.
Okay.
Gut. Dann
macht's gut.
Sounded like fireworks turned out to be just what it was. The stars looked like diamonds, and then came the sirens, and everyone started to curse. All the noise was disturbing, and I couldn't find. Nick and Socorro broke up.